PPR Superflex Tight End Premium. Rashad Bateman oder Gabe Davis?
Rashad Bateman. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Und heute mache ich mal die Anmoderation und bin aber nicht alleine. Und ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt vom lieben Michael Klock. Die meisten von euch Hörern werden ihn kennen aus unzähligen anderen Formaten. Unter anderem dem German Charity Bowl, wo ich auch involviert bin. Dann natürlich die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Und nicht zuletzt, ne? Ich konnte jetzt hier muss zwar auf einen Niners-Fan verzichten, aber Michael ist natürlich auch glühender Niners-Fan. So haben wir hier dann, oder hat Flo einen guten Vertreter. Moin Michael, wie geht's dir?
Vielen Dank für diese Begrüßung. Mir geht's gut. Ich bin ehrlich gesagt nervös, aber ich freue mich riesig auf unsere Aufnahme heute.
Ja, für mich ist es auch echt ungewohnt. Flo bräunt sich in der Sonne. Der hat mir heute noch ein Bild vom Strand in Griechenland geschickt. Und da habe ich auch die letzten Wochen irgendwo Eindrücke von Uso, Dosen, Bier und Gyros bekommen. Da wird man richtig neidisch. Aber deswegen, muss ich heute hier die Anmoderation machen. Wie gesagt, ich glaube, es ist das erste Mal tatsächlich und dementsprechend, ist das wirklich.
Aus meiner Sicht hast du das sehr gut gemacht.
Ja, gut. Hoffen wir, den Hörern gefällt es genauso. Na, ich bin gespannt.
Das hoffe ich doch.
Ja, ich scheine auch offensichtlich auf Schmerzen zu stehen, ne? Nach dem Matchup am Wochenende, Niners-Fan einzuladen. Mann.
Ja, gut, man muss auch mal dahin gehen, wo es weh tut, ne? Das nützt nichts. Ja.
Was wiegt eigentlich schwerer? Also was ist die Freude größer über den Sieg oder die Enttäuschung größer über den Verlust von Trey Lance?
Ja, die Enttäuschung über den Verlust von Trey Lance ist schon bei mir jedenfalls deutlich größer. Ich hatte mir wirklich gewünscht, dass er sich in dieser Saison entwickeln kann. Aber es ist, man muss es halt auch bewerten, was da jetzt passiert ist. Es gibt ja den einen oder anderen Experten, der sagt, die Super Bowl-Chancen für die 49ers sind jetzt größer, dadurch, dass Garoppolo jetzt da ist. Aus meiner Sicht hätte ich lieber auf einen möglichen Super Bowl verzichtet und dafür Trey Lance die Möglichkeit gegeben, ein Jahr wirklich komplett durchzuspielen. Gut, das werden wir jetzt leider nicht haben. Und da muss man jetzt irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Und wenn es am Ende der Super Bowl winnen wird, dann habe ich da überhaupt gar kein Problem mit.
Ja, dieses Jahr könnte es noch was werden, ne? Dann, wenn die Seahawks dann zwei Top-5-Picks hatten im nächstjährigen Draft, so wie Denver spielt aktuell, dann wird es wieder schwieriger.
Wenn es dann wieder ein Running Back und irgendwas anderes, ein Safety oder sowas wird, dann mache ich mir da auch nicht so die Sorgen.
Dann nehmen wir Bijan Robinson. Das wäre, also in Top 5 wäre es schon hart, aber.
Ja, okay. Aber vielleicht gibt es ja auch im Coaching-Staff dann einen Wechsel, wer weiß.
Uiuiui, da bin ich mal gespannt. Also da glaube ich noch nicht so recht dran.
Das, ich auch nicht.
Ja, schon ein Wunder. Nee, der Wahnsinn. Ja, zwei Wochen NFL sind jetzt schon irgendwie in den Büchern. Wahnsinn, ich finde die Zeit verrennt immer, sobald die NFL-Saison gestartet ist. Absolut wahnsinnig, oder?
Ja, total. Also man hat irgendwie so diese Zeit gehabt, wo man drauf gewartet hat und jetzt denkt man sich, jetzt ist schon wieder der zweite Spieltag rum und der nächste steht ja nun wirklich auch direkt wieder vor der Tür. Also ich stelle das auch immer wieder fest, wie kurz diese Wochen dann so sind. Ne? Man hat am Donnerstag Football, Freitag ist dann immer der Tag für mich, wo ich es dann nachgucke. Gut, Samstag ist dann Wochenende und Sonntagabend geht es mit Football los, Montag ist dann wieder Ja, Dienstag guckt man sich seine Ergebnisse im Fantasy Football an und analysiert. Am Mittwoch hat man die Waiver Wire Pickups und dann geht es ja am Donnerstag mit Aufstellen im Grunde auch schon wieder direkt von vorne los. Also erstaunt mich jedes Jahr wieder. Und ich mache das ja nun das Ganze ja nun auch schon seit 4 Jahren immerhin. Aber es überrascht mich immer wieder, wie schnell das dann doch alles geht, ja.
Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Also ja, bei mir ist es ja sogar so, ich stehe für die meisten Nachtspiele auf. Also, und das ist echt, also das merkt man auch. Da muss man auch erstmal wieder in den Rhythmus kommen, ne?
Das kenne ich auch. Der Einstieg für mich war ja nun insofern zumindest in zeitlicher Hinsicht ganz gut mit dem Startspiel in Chicago. Das war dann ja 19 Uhr unserer Zeit. Ja. Da habe ich dann die Spiele danach auch nicht mehr so richtig geguckt. Ich glaube noch bis Mitternacht oder so. Und dann war es ja einigermaßen angenehm, dass das Spiel gegen die Seahawks dann, glaube ich, schon um 22.05 Uhr losging. Ja. Und die 49ers, glaube ich, im letzten Viertel dann irgendwie so einen 11-Minuten-Drive hatten. Ja. Und damit war das letzte Viertel ja auch ruckzuck vorbei. Und dann geht's. Aber jetzt geht's ja Montag, oder beziehungsweise ja, Montag wird's dann anstrengend für mich mit dem Sunday-Night-Game. Da führt dann auch kein Weg vorbei. Da bleibe ich dann auch wach.
Ah ja, okay. Ja. Und du bleibst dann auch wach? Du schläfst nicht vorher, oder?
Ja, doch. Also meistens lege ich mich dann irgendwie so gegen 8 hin für ein paar Stündchen und weil wenn das Spiel vorbei ist, dann geht der Wecker und dann gehe ich eigentlich direkt weiter und mache mich dann fertig und ja, aber gut, da muss man gewöhnt man sich schnell wieder dran. Ich meine so immer nach Woche 4, 5 hat sich der Körper dran gewöhnt und dann ist der Montagmorgen auch nicht mehr ganz so fies.
Ja, das stimmt schon und ja, also man muss jetzt ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt auf den Spielplan gucke, Donnerstag spielt glaube ich Pittsburgh gegen Cleveland. Das ist jetzt auch kein Spiel, für das ich wahrscheinlich aufstehen werde. Und dann ist, glaube ich, also Monday Night Football ist dann Dallas gegen Giants. Und boah, auch ein Spiel, wofür ich wahrscheinlich eher nicht aufstehen werde. Ne? Das sind wirklich gut, solange das solche Partien sind. Aber Chargers, Chiefs konnte man natürlich nicht liegen lassen. Seahawks.
Nein, naja, gut.
Seahawks, Broncos, Rückkehr von Russ konnte man auch nicht liegen lassen. Aus meiner Sicht und dementsprechend, ja.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, wobei das ist bei mir tatsächlich, also diese Night Games eigentlich immer nur mit 49ers Beteiligung. Ich glaube einmal, das war das eine Spiel, was glaube ich in Mexiko stattfinden sollte, aber doch nicht stattgefunden hat. Rams gegen Chiefs vor 2 Jahren oder sowas. Das habe ich mir dann tatsächlich jetzt mal den Night Game dann auch mal außerhalb der 49ers angeguckt. Und das hat sich auch gelohnt, das Aufstehen, das weiß ich noch. Und genau, aber sonst versuche ich darauf eigentlich zu verzichten. Das ist mit Arbeit morgens um 8 und vor allen Dingen die Kinder, die zur Schule müssen, ist natürlich der Zeitplan dann auch vorgegeben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so, ne? Das ist schon auch manchmal hart. Also ja, ich probiere mich dann immer schon so irgendwie um 8 oder 9 hinzulegen und dann ein paar Stunden zumindest vorher zu kriegen, aber ja, auch nicht immer so.
Klappt meistens auch nicht so richtig.
Nee, das ist wie gesagt mit dem Schlafrhythmus dann auch so eine Sache.
Das stimmt.
Gut, ja, dann würde ich sagen, mache ich nochmal ein bisschen Werbung für uns. Ne? Folgt uns gerne @ DynastyFlow bei Twitter, mit PH natürlich, ganz wichtig. Folgt Flo @ 49erFlo, der kann heute nicht da sein, aber trotzdem, der hat auch einen wertvollen Beitrag zur Folge geleistet, kommen wir später noch zu. Also dementsprechend, er ist nicht ganz im Urlaub. Ja, folgt dir gerne @ Michael Klock, ist das richtig?
Nee, Clockmick bei Twitter tatsächlich. MIC, genau. Und ja, richtig. Sehr gerne, wenn ihr wollt.
Genau. Schaut da gerne vorbei und mir könnt ihr @ Phil8190 folgen. Und ja, joint gerne unserem Discord-Channel. Das probiere ich in die Folgenbeschreibung reinzubekommen, aber ich glaube, das schaffe ich. Ja, also wie gesagt, seht es uns danach. Ja, ich werde heute das erste Mal dann primär so eine Folge uploaden. Michael unterstützt mich freundlicherweise beim Schneiden, beziehungsweise übernimmt das Schneiden. Und das macht sonst der liebe Flo immer. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Und dementsprechend, das wird mein Versuch. Dementsprechend wird es auch bei dieser Folge keine Kapitelmarken oder ähnliches geben. Also das seht uns dann bitte nach. Aber ja, wir wollten einfach gerne eine Folge rausbringen, ne, weil ja doch einiges passiert ist und einige Spieler besprochen werden müssen und ja, dementsprechend Schaut da gerne in die Folgenbeschreibung und unterstützt uns auch gerne monetär bei PayPal oder bei Patreon. Auch das findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, genau. So viel Werbung. Michael, möchtest du noch ein bisschen für ein Projekt Werbung machen, was dir am Herzen liegt oder?
Ja, also da will ich natürlich gerne, wenn du mir die Gelegenheit gibst, den German Charity Bowl erwähnen. Wir sind ja schon in der Saison. Die Saison läuft, aber das ändert nichts daran, dass man uns trotzdem weiterhin auch spenden kann. Ich möchte da auch nochmal darauf hinweisen, dass wir Spendenbescheinigungen ausstellen können. Also wenn ihr fürs Finanzamt irgendwas braucht und irgendjemanden sucht, dann könnt ihr das gerne bei uns machen. Genau, und was uns auch sehr hilft, wir haben Fördermitgliedschaften. Wir sind ja ein Verein, als Verein organisiert. Und die gibt es ab 12 Euro im Jahr. Wer möchte, kann natürlich auch mehr, aber das bleibt dann jedem selbst überlassen. Das sind für uns so ein bisschen die Kosten oder die Einnahmen, die wir dafür nutzen wollen, unsere eigenen Kosten zu decken für die Website, für die Bank und so weiter, was man da halt alles so haben muss. Und da ist es ganz schön, wenn wir da, sagen wir mal, für solche Kosten auf den Spendentopf nicht zurückgreifen müssen, den wir ja am Ende der Fantasy die Saison dann auskehren werden. Und ich kann auch jetzt schon sagen, dass wir an diesen Spendentopf in diesem Jahr auch auf gar keinen Fall ran müssen. Das heißt, die circa 8.700 Euro, die wir da durch unseren German Charity Bowl als Fantasy-Football-Turnier gesammelt haben, die gehen dann auch alle in den gemeinnützigen Zweck. Und wir hätten natürlich alle nichts dagegen, wenn das am Ende fünfstellig wird und wir die 10.000er-Marke knacken. Also hätte ich nichts gegen, muss ich sagen.
Nee, auf keinen Fall. Deswegen, also schaut da gerne nochmal vorbei. Ich weiß, dass da auch einige von unseren Hörern schon prominent gespendet haben und dabei sind. Ne? Und von daher, ja, sehr gut, ne, an der Stelle. Und dann, wer das noch nicht gemacht hat, gerne nochmal reinschauen und gucken, ja, ob er das nicht noch möchte.
Genau, da an dieser Stelle an die betreffenden Hörer auch schon mal nochmal ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle. Das hat uns echt umgehauen. Du bist da ja nun auch mit involviert sozusagen und diese Zahlen halt immer wieder zu lesen, das ist schon wirklich klasse und hat uns sehr gefreut und wie gesagt vom Stuhl gehauen.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich ein ja, erheblicher Betrag, muss man schon sagen. Also das ist schon echt Wahnsinn.
Haben wir nicht mit gerechnet, bin ich ganz
sicher. Nee, wirklich nicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Hörertrades. Und ja, da haben wir uns so ein bisschen drauf geeinigt, du präsentierst die Trades, ich werde dazu erstmal was sagen und dann ergänzt du nochmal so ein bisschen, so haben wir das Modell so ein bisschen aufgebaut. Ne? Und dann würde ich sagen, Michael, kannst du im Prinzip auch schon mit dem ersten Deal starten.
Jawohl, sehr gerne. Und zwar habt ihr den bekommen am 8. September von The Hail Mary. Der spielt in einer 10er PPR Superflex Liga mit zwei Running Backs, zwei Wide Receivern, einer Wide Receiver Flex und einer Flex mit Wide Receiver und Tight End. Dann gibt es noch Sonderregelungen für Big Plays. Da gibt es extra Punkte, sodass die beiden in diesen Trade involvierten Spieler, Cam Akers und Drake London sind das, das kann ich schon mal sagen. Die haben so eine Saison-Prediction. Bei Akers sind das 355 Punkte und bei Drake London von 286 Punkten. Und The Hail Mary hat in diesem Trade Cam Akers und einen 23er Third abgegeben und hat dafür bekommen Drake London und einen 23er Second. Und er hat uns dazu geschrieben oder euch dazu geschrieben: Ich habe schon gehört, ihr glaubt an Akers, aber ich traue dem Ganzen nicht so. Die schwere Verletzung, Pass-Heavy Offense, denke nicht, dass er es bringt. Mit dem Trade der Picks sehe ich mich da schon vorne. Was sagt ihr als Akers-Believer?
Ja, also ich glaube, den Trade hätten wir, also der Trade war jetzt, bevor die Saison begann. Und man muss sagen, den Trade hätten wir sicherlich zu dem Zeitpunkt anders bewertet. Also ich glaube, zum Saisonstart, vor Saisonstart hätte ich gesagt, dass der Deal irgendwo fair ist. Ja, jetzt muss man ganz klar sagen, retrospektiv, The Hail Mary, du hast da alles richtig gemacht. Ja, also da den Deal mit Drake London, der wirklich echt gut aussieht. Dazu noch ein Second-Round-Pick gegen einen Third-Round-Pick getradet. Das ist schon eine gute Geschichte, auch wenn ich bei Akers nicht so negativ bin, immer noch nicht so negativ bin, wie es vielleicht viele andere sind, aber ja, und die Workload im zweiten Spiel jetzt schon deutlich besser aussah und ja, aber London sieht schon gut aus und dementsprechend, also den Deal, muss man sagen, jetzt so zwei Wochen später, das ist schon, den hast du schon gut gemacht.
Ja doch, also kann ich mich anschließen. Ich habe die Hoffnung in Akers auch nicht verloren und ich versuche ihn jetzt auch nicht, also ich spiele ja nun nicht bei weitem nicht so viele Dynasty Ligen wie ihr. Ich habe ihn in einer und ich versuche ihn da jetzt auch nicht zu verkaufen. Hab für ihn auch noch keine Angebote gekriegt. Also insofern gab es die Möglichkeit auch noch nicht. Aber nein, ich sehe es auch so mit Drake London. Ich konnte es vorher schwer einschätzen, weil man ihn natürlich in der Preseason kaum gesehen hat und dass er jetzt da so einschlägt, hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet und ja, da kann ich mich, was die Einschätzung angeht, dir eigentlich nur anschließen.
Ja, also genau, Akers würde ich auch nochmal kurz da zur Seite nehmen, also rausnehmen. Man muss ganz ehrlich sagen, im Moment ist nicht der Zeitpunkt, um ihn zu verkaufen. Also wenn man ihn hat, wenn man eh nicht an ihn geglaubt hat, hat man ihn auch schon lange nicht mehr wahrscheinlich. Wenn man an ihn geglaubt hat, dann muss man jetzt da durch. Ne, das ist so ein bisschen wie Aktienhandel halt, ne, du verkaufst nicht, wenn sie am niedrigsten sind, weil jetzt ist eh egal. Ne? Also ob du jetzt noch diesen, vielleicht, wenn es gut läuft, einen Second-Round-Pick für ihn bekommst, ja, scheiß der Hund drauf. Also da muss man wirklich warten und abwarten, was jetzt passiert und hoffen, dass er sich da seine Rolle wiederholt. Und ich glaube einfach, dass er der talentiertere Running Back im Vergleich zu Henderson ist. Und ja, jetzt muss es halt eben einfach erstens gesundheitlich und zweitens eben zwischen den Ohren scheinbar passen. Und McVay muss seine, ja, wie soll ich das sagen, seine Oberlehrerart einfach mal aus dem Fenster werfen und ihn nicht schmoren lassen. Das kann euer guter Kyle Shanahan ja auch, ne, mit Ayuk letztes Jahr, das war ja genau so eine lächerliche Geschichte. Und das ist hier jetzt auch so ein bisschen der Fall gewesen. Mal abwarten, wie es in Woche 3 aussieht. Aber ich bin da auch echt der Meinung, da muss man einfach mal jetzt den langen Atem haben. Es nützt einem sowieso nichts.
Nein, das denke ich auch. Vollkommen richtig. Genau. Ja, wollen wir zum nächsten Trade kommen. Der kommt wieder vom gleichen Spieler, Zahil Mary, 10. September war das. Das ist eine 16er PPR-Liga mit Standard-Startern ohne Superflex. Und er hat hier James Cook bekommen und einen 23 First und hat dafür abgegeben Tyler Algier und einen 23 Second. Er hat uns dazu geschrieben, neben der großen Upside, die ich bei Cook sehe, auch nach seinem schlechten Debüt, habe ich nach dem Trade für 23 noch immer 4 First und 2 Second Picks. Da ich nur 6 Bank- und 3 Taxiplätze habe, hätte ich Probleme, die alle unterzubringen.
Gut, ja, ich sag mal jetzt, die Begründung kann ich jetzt nicht so ganz verstehen, weil, naja, ich sag mal, also das Ergebnis Spieler für Spieler, Pick für Pick ist dann für mich immer noch das Gleiche, aber ja, also auch da wieder muss man den Zeitpunkt betrachten. Zu dem Zeitpunkt ist der Deal auf jeden Fall okay gewesen. Jetzt muss man sagen, würde er wahrscheinlich lieber den 23 Second zurückhaben als James Cook, aber auch hier sage ich ganz klar, nicht überreagieren. Also Rookies, Cook, natürlich, wenn du mit deinem ersten Carry in der NFL fumblest, das ist natürlich erstmal, damit spielst du dich nicht ins Herz der Coaches, dafür kann man, glaube ich, festhalten, aber jetzt ja. in der Garbage Time gegen die Titans, also als alles entschieden war, hat der ja auch wieder ein paar Carries bekommen und ich glaube, einem Rookie verzeiht man auch mal einen Fehler, also solange sie sich jetzt nicht häufen, sollte Cook auf jeden Fall, das war ihr Second Round Pick, zumindest eine Chance bekommen da auf mehr Spielzeit. Ja, Algier muss man sagen, da bin ich jetzt eher skeptisch, also dass der wirklich in Atlanta auch eine Rolle, die für Fantasy relevant sein kann, spielen kann, solange Cordarrelle Patterson da ist, wird der die wertvollen Touches bekommen und ja, deshalb nicht so toll, aber gut, der 23 Second in der 16er 1QB ist natürlich jetzt auch nicht vergleichbar mit einem 23 Sekunden in der 12er Superflex-Liga, das muss man vielleicht auch sagen, also der ist schon ein bisschen weniger wert. Dementsprechend, ja, rückwirkend betrachtet hätte ich wahrscheinlich lieber den Pick aktuell, aber ich würde jetzt das Panikometer bei James Cook auch noch nicht zu sehr ausreißen lassen. Ja, in der Liga, schön wäre es jetzt hier gewesen, nochmal zu wissen, wie viele Starter da drinne sind, aber man muss sagen, diese Spieler sind ja schon fast Borderline-Cut-Kandidat. Ne? Das ist in so einer Liga, wo du nur 6 Bankplätze hast. Also das ist schon echt, echt extrem wenig. Ne? Also, naja.
Ja. Ja, das sehe ich auch so. Also das weiß ich nicht, ob man sich da dann in dem Bereich dann unbedingt noch Gefallen tut, dann diese Shots abzugeben, wenn die Bank halt so klein ist. Und klar, also ich sehe es auch so, dass ich bei Cook eigentlich dann in Zukunft noch ein bisschen mehr sehe. Und bei Algier weiß man natürlich nicht, wie lange Cordarrelle Patterson jetzt noch da ist. Gut, ich meine, man ist jetzt schon davon ausgegangen, dass seine Workload abnimmt und er nicht mehr das leisten kann, was er in der letzten Saison geleistet hat. Er zeigt gerade wieder das Gegenteil. Da weiß man halt nicht, wie lange es geht. Aber ja, also ich glaube auch, dass ich diesen 23 Second dann doch gerne auch behalten hätte an seiner Stelle, jetzt zurückwirkend betrachtet. Vollkommen richtig.
Ist natürlich immer einfach.
Klar. Ja, na, natürlich. Aber das ist ja genau das Problem, was wir bei solchen Trades immer haben.
Klar.
Irgendwann kommt halt der Moment, wo man es genau weiß und ja, es bleibt nicht aus.
Ja.
Genau. Ja, kommen wir zum nächsten. Das war einen Tag später, am 11. September. Das war Dumpway. Das ist eine 12er 1QB PPR-Liga mit 10 Startern. Er hat uns geschrieben, dass er als Quarterback Brady hat, als Running Back CMC, Eckler, Hunt und Hines. Wide Receiver sind Adams, Cooper, Godwin, Smith und Chark. Und auf Tight End hat er Kittle, Fendt und Rudolph. Und sagt, er hat eines der der Top 3 Lineups und trotzdem noch einen 23 First und 3 24 First. Bin zwar über meine Schmerzgrenze gegangen, aber ich habe einfach keinen günstigeren Running Back bekommen in der Liga. Und was hat er gemacht? Er hat sich Austin Eckler geholt, hat dazu noch einen 23 Force und einen 24 Force bekommen. Dafür abgegeben hat er Travis Etienne, einen 23 First und einen 23 Second.
Ja, also man muss schon sagen, ja, hat er ja relativ gut analysiert letztlich, dass das schon also ein Deal ist, auch zu dem Zeitpunkt, der schon recht teuer für einen Eckler war. Ja, aber man muss sagen, 1QB-Liga hier, das heißt also, ich sag mal, die First-Round-Picks und gerade wenn du auch contenten willst, sind natürlich ein bisschen weniger wert, also wenn man hier von Late 23 ausgeht, okay, kann ich nachvollziehen, den abzugeben in dem Moment. Was ich sagen muss hier, jetzt wäre natürlich die Bank interessant, aber das ist schon ein relativ fragiles Roster. Ne? Also wenn wir jetzt heute drauf gucken, Kittle und Godwin im Prinzip raus, Devonta Smith und DJ Chark in Woche 1 beziehungsweise respektive Woche 2, beide mit dem Donut, also eine Brady noch nicht gut, also das Ich würde jetzt mal wundern, wie das Roster steht. Also es würde mich nicht wundern, wenn es ein 0-2-Start war. Und so schnell kann es dann halt auch mal den Bach runtergehen. Ne? Eckler und CMC haben noch nicht so überzeugt. Also ja, das kann hier schon den Bach runtergegangen sein, relativ schnell. Und dann muss man sich dann, wenn der Pick nachher natürlich irgendwie ein Top-3-Pick ist oder sowas, ich meine, dann wird es natürlich ganz übel sein. Aber wir wollen es mal nicht sagen. Er hat ja auch noch ein bisschen Munition mit den First-Roundern, die er hat. Also da kann er gegebenenfalls nochmal nachlegen, wenn es sein muss. Aber da hätte ich doch jetzt schon so ein bisschen ungutes Gefühl in der Magengegend. Und ja, dementsprechend rückwirkend betrachtet immer die Frage, ne, gut, Etienne sah jetzt bislang auch noch nicht aus wie der absolute Bringer. Daher ist es wahrscheinlich okay, hier den Deal gemacht zu haben, aber ist natürlich schon relativ teuer bezahlt.
Ja, das sehe ich auch so, zumal er ja der halt zum Nachlegen halt nur diesen einen 23 First noch hat. Die anderen beiden die drei First sind ja dann auch erst 24. Das heißt, da muss man dann natürlich auch gucken, wo liegt dieser First. Ne? Wenn das dann einer wird, der spät ist, dann kannst du in so einer 1QB-Liga wahrscheinlich auch zumindest Running Back-mäßig nicht mehr so richtig viel erwarten an der Stelle. Also ist schon mit Risiko und ja, Eckler. Ich weiß, ich habe ihn in vielen Mock-Drafts auch immer relativ früh genommen, jetzt für Redraft. Und Ja, das hat mich so ein bisschen, diese Hoffnung hat mich so ein bisschen verlassen im Laufe der Zeit. Ich habe ihn jetzt in nicht einem Line-up oder in einer Liga, weil ich dann doch ein bisschen Angst um ihn hatte sozusagen. Und ja, also ich wäre wahrscheinlich auch da eher auf der Etienne-Seite. Der zeigt zumindest, dass er da eingebunden sein kann und dass auf jeden Fall seine Saison, sag mal, besser gestartet ist als die von Cam Akers beispielsweise.
Ja, gut. Das kann man sagen, ja. Das stimmt schon.
Genau. Wenn man die beiden jetzt vergleicht, genau. Richtig. Gut, dann kommen wir zum Ivan Sorensen. Der hat am 12. September in der JIT einen Trade gemacht. Er sagt, er ist im Rebuild von Anfang an. Ja, 25 ist weit weg, aber haben geht vor brauchen. Ja, was hat er gemacht? Er hat bekommen David Bell und einen 2025er First und hat dafür Deontay Johnson abgegeben.
Ja, also JIT-Settings ganz kurz, PPR, Titan Premium, Superflex, ja, ich glaube, 10 Starter auch müsste eigentlich, ja, genau, also so, ja. Genau, so sieht es das Line-Up und ja, ich kann im Rebuild verstehen, dass man Deontay Johnson wegtradet, also ich bin ja sowieso kein großer Fan von ihm, Frage ist halt, konnte man keinen Pick bekommen, der irgendwie früher ist, also keinen First-Rounder, der 23 oder 24 ist, das wundert mich, ja, David Bell natürlich, muss man sagen, bislang noch nicht wirklich aufs Feld gekommen. Ich glaube, eine Reception hatte er oder ein Target sogar nur. Ich weiß gar nicht, ob er schon eine Reception hatte. Auch da natürlich Woche 2 abwarten, aber das sieht im Moment noch nicht so dolle aus. Wir mochten ihn zwar, aber man muss eben sagen, oder man muss da mal schauen, wie das nachher sich entwickeln wird. Und 25 First, ja, die 25er Klasse sieht Stand heute, glaube ich, ganz gut aus, aber naja, das ist wirklich noch ein Shot in the Dark. Ich persönlich hätte für Deontay Johnson schon irgendwie ein 23er First gewollt. Das wäre schon ein nettes Outcome gewesen für mich.
Also ich kann mich da insofern raushalten, weil ich halt so in der Thematik nicht drin bin, dass ich dir jetzt überhaupt nicht sagen kann, was ich 25 mit einem First-Round-Pick anfangen könnte. Also da wäre mir jetzt, ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, aber mir würde jetzt nicht sofort ein Spieler einfallen, wo ich sagen würde, naja, vielleicht kriegst du ja den dann irgendwo. Mal abgesehen davon, dass man heute ja auch noch in keinster Form sagen kann, wo dieser Pick dann liegen wird. Ja. Ne? Also man weiß ja nicht, ist er First, Late oder wie auch immer, ne?
Also wenn es der 1-1 wird, würde ich heute mal eine Wette abgeben, dass es Nick Singleton von Penn State sein könnte. Aber der wird okay. Aktuell schon in Devi-Kreisen und sowas. Also wenn man heute Devi, also das heißt praktisch so die aktuellen College-Spieler mitdraftet, dann geht der so in der am Turn von der ersten zur zweiten Runde. Ne? Das heißt also, der ist schon irgendwo auf jeden Fall ein Top-15-Spieler im gesamten College. So, und auch für Fantasy schon wird halt so projected. Klar, der kann sich morgen irgendwie so verletzen, dass die Karriere beendet ist. Haben wir schon häufiger auch gesehen. Ne? Das ist natürlich schon hier ein bisschen Kaffeesatzleserei, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ja, genau. Aber First-Round-Picks werden immer ihren Wert haben, so ist es nicht. Aber ja, man muss schon sagen, auch wenn ich jetzt heute, also ich persönlich würde es halt auch sehr selten machen, ne? Wenn ich, also natürlich gibt es auch Ligen, wo die sehr Leute sehr, sehr tight mit ihren First-Roundern sind, ne? Das heißt, also sie rücken die gar nicht raus. Und wenn du dann mal vielleicht irgendwo einen 25er, bevor du gar nichts bekommst, den nimmst, kann ich schon verstehen, aber man muss auch sagen, also ich sehe einen 25er First heute vom Wert her eher an wie ein 23 Second heute, also ungefähr gleich, weil es einfach so weit in der Zukunft ist.
Ja, okay, gut. Ja, dann kann man das natürlich so ein bisschen einschätzen. Das stimmt, richtig. Ja, und wie sich David Bell entwickelt, wir wissen es alle nicht, ne? Vollkommen richtig. Gut, wir kommen nochmal zu Hail Mary, der macht den Hattrick für heute fertig, 12. September, in einer 10er Half PPR Superflex mit IDP, Das ist eine richtig, richtig tiefe Liga. 12 offensive Starter, darunter 3 feste Running Back Spots und 3 Flex. Und 12 defensive Starter mit insgesamt 58 Spieler auf dem Roster. Also ja, ich würde mal sagen, tiefer geht's nicht. Fast nicht, wenn wir jetzt nicht an 32er Ligen etc. denken. Aber genau. Ja, was hat er gemacht? Er hat für Tony Pollard getradet und hat dafür abgegeben, das müsste Jamal Williams und einen 2023er Third hat er dafür abgegeben.
Ja. Also man darf in so einer Liga den Wert von einem Drittrunden-Pick halt nicht unterschätzen. Also wir reden davon, gerade die 23er Klasse, wir haben es ja häufig genug gepredigt, die ist in der Spitze gut, aber auch vor allen Dingen in der Tiefe. Ne? Also wir werden wirklich, am Ende mit 2 vollen Runden von wirklich guten Startern, ich sag mal so Spieler wie einen James Cook oder sowas, die wir im diesjährigen Draft irgendwo am Turn erste, zweite Runde gedraftet haben, die sind halt eher Richtung Anfang dritte Runde, glaube ich, zu finden oder Ende zweite, Anfang dritte Runde zu finden. Das heißt, auch in dieser Liga, wo ich zwölf defensive Starter habe auch, ne, dann sind da, und das ist ja nur eine Zehnerliga, das heißt also, ich habe hier wirklich dann der Drittrunden-Pick kann ja im Bestfalle schon Pick Nummer 21 sein. Also, da kann ich noch richtig gute Spieler bekommen, ne, und dann verstehe ich schon, warum man es so macht. Und ich glaube, Jamal Williams spielt dieses Jahr bislang. Natürlich hat er auch das Touchdown-Glück in den ersten Wochen gehabt, aber alle DeAndre Swift-Owner freuen oder haben sich gefreut. Man kennt's. ich glaube tatsächlich, The Hail Mary, ich bin hier wirklich eher auf der Jamal Williams plus 23 Third-Seite. Also, ja, denke ich schon.
Ja, das denke ich auch. Also wenn man es vielleicht ein bisschen so sieht, dass man sagt, wie wird Tony Pollard eingesetzt, wenn Sieg dann mal weg sein sollte? Ich glaube, der Vertrag läuft noch nächstes Jahr, läuft der aus, meine ich, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann ist natürlich Pollard die Investition in die Zukunft und er wird ja auch durchaus jetzt schon so eingesetzt, sodass man vielleicht auch davon ausgehen könnte, dass er dann irgendwann der Leadback wird. Aber ich sehe das genauso wie du, was diesen Pick angeht. Und der Pick erscheint mir dann tatsächlich auch schon sehr, sehr hoch. Und da ist es jetzt natürlich dann auch so ein bisschen aus meiner Sicht die Hintergrundfrage, was möchte The Hail Mary mit diesem Trade? Ist er eher so im Contender-Modus oder dass er vielleicht Pollard jetzt braucht oder will er ihn eher später? Weil wenn du jetzt jemanden brauchst, da wäre ich wahrscheinlich aktuell aufgrund der Goal-Line-Carries und so weiter eher bei Javonte. Javonte ist es ja nicht, Jamal, Entschuldigung. Bei mir ist das hier ein bisschen klein.
Ja.
Ich bin auch wie du bei der anderen Seite, ja.
Ja, also ganz kurz nochmal zu Sieg und ich dachte, du gerade meinst Pollard. Also Pollards Vertrag läuft ja auch raus.
Ach, der läuft auch
raus, okay, alles Pollard, klar. Pollard müsste, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, also Pollard müsste auf seinem Rookie-Deal sein und der ist jetzt in seinem vierten Jahr. Das heißt also, da läuft der Vertrag eigentlich nach der Saison aus. Okay. Und ja, die Cowboys können Sieg auch cutten nach der Saison, um da Geld einzusparen. Also im Prinzip könnten die Cowboys einfach auch beide loswerden und dann Bijan Robinson nehmen. Das wird Jerry Jones, glaube ich, ganz gut gefallen.
Ich glaube nicht, dass es ihm so gut gefällt. Obwohl, stimmt, den Running Back draftet man ja spät, aber
ja, gut, genau. Den draften sie dann in der ersten Runde, aber
spät in der ersten Runde, genau, ja.
Also Ich sehe jetzt, wie gesagt, auch dann einfach nicht den riesen Mehrwert von Tony Pollard zu Jamal Williams. Also natürlich, mir ist klar, der hat ein höheres Upside und alles okay und höheres Ceiling auch, ne? Aber ich nehme in der Liga dann den 23 Thread ganz gerne. Es ist aber auch jetzt kein Riesenunterschied, muss man auch sagen. Ne? Das ist, denke ich, auch nochmal ganz gut. Ja, okay.
Gut, wir machen den nächsten, der ist vom 13.09., da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der über die Bühne gegangen ist oder nicht, denn Dan Pede hat euch geschrieben, hatte das heute Morgen in der Inbox, Superflex und ich habe schon 6 23er Picks Ja, ich weiß nicht, werden wahrscheinlich die First sein, sonst
könnte sein,
ja. Ja, also kann gut sein. Auf jeden Fall. Was macht er? Er gibt ab Tyler Boyd, Paris Campbell und Jacoby Myers und bekommt dafür CJ Uzama, ich weiß nicht, wie ihr ihn nennt, und einen 23 First.
Naja, wir nennen ihn gar nicht, weil er nicht Fantasy relevant ist. Okay. Nee, Spaß beiseite. Also, ja, was soll man hierzu sagen? Also, Geschenke, wenn man sie bekommt, sollte man sie annehmen. Also, ich glaube, selbst Flo, der nun ja seinen King Kobe, wie er ihn liebevoll nennt, Jacoby Myers, sehr, sehr mag, würde, glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken, hier die Seite von den Pede nehmen. Und ja, Tyler Boyd ist nur Fantasy-relevant, wenn einer von Higgins oder Chase ausfällt. Paris Campbell wird wahrscheinlich nie wieder Fantasy-relevant sein, nachdem er letztes Wochenende ja gründlich versagt hat, also und auch eigentlich nicht gesund bleiben kann. Ne, das wünschen wir ihm zwar, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Und Jacoby Myers, bei allem Respekt, also mehr als ein Wide Receiver 3 bis 4 kann er für Fantasy, glaube ich, nicht sein. Und dementsprechend nehme ich hier den 23er First auf jeden Fall. Also auf der anderen Seite ist niemand mehr wert als ein Second, eher Third Round Picks. Und dementsprechend ist das für mich, also egal, auch wenn es der sichere letzte Pick in der ersten Runde in 23 ist, nehme ich diesen Trade auf jeden Fall an.
Ja. Also dem kann ich mich eigentlich vollkommen anschließen. Paris Campbell habe ich mir jetzt gerade in einer Liga als Ersatz für den ausgefallenen Pittman, ach ja, in unserer Ostfriesenliga hier, geholt, habe ich dann auch sang- und klanglos verloren. Aber ich musste auch gegen Lamar Jackson und Nick Chubb spielen. Da war dann relativ schnell Feierabend. Das stand dann relativ früh fest. Nein, genau, also schätze ich eigentlich genauso ein. Diese drei Spieler, die hätte ich auch alle drei abgegeben, nur für den First. Ohne den Tight End noch dazu, weil auch der ist aus meiner Sicht ein Cut-Kandidat.
Ja. Auf jeden Fall. Also wenn ich nicht gerade mit 58 Spielern Spiele, wie gerade eben die Liga, dann ist ihr Sommer eigentlich wirklich kein Roster-Spot unbedingt wert. Und nee, die anderen drei, da bin ich auch froh. Also ich sag mal, gut, Myers muss man jetzt vielleicht da ein bisschen ausklammern, aber bei Boyd und Campbell, also wenn ich für die einen Drittrunden-Pick bekomme, dann sind die weg, ne? Also die will ich nicht im Roster haben. Da den Spot fülle ich lieber dann mit irgendeinem Wafer-Spieler und hab den Pick eingesammelt. Also da müssen wir, nee. Wie gesagt, ist ein Smash-Deal, dementsprechend, ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, genau. Ja, gut. Ich würde sagen, einen hätte ich noch für dich. der ist auch in einer gemeinsamen Liga und ist so ein bisschen der Übergang zu dem, was wir jetzt gleich noch machen wollen. Denn diesen Trade habe ich gemacht und zwar spielen wir ja zusammen eine IDP Superflex-Liga ohne Tight End Premium, in dem Fall 9 offensive Starter, 11 defensive Starter. Und ich habe in dieser Liga deinen Trick angewandt mit dem Uptrade für Quarterback. Bin auf 1 und 2 gegangen und spiele jetzt mit Patrick Mahomes und Josh Allen. Und dann haben wir schon mal einen Trade gemacht. Da habe ich mir dann, um in den Win Now zu gehen, Zeke Elliott dann für einen First geholt. Und du hast, glaube ich, Khalil Herbert bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, und du hast, glaube ich, noch Kareem Hunt bekommen, ne?
Das ja, richtig. Ja, genau, stimmt. Den habe ich auch noch dazu bekommen, richtig. Genau, den hattet ihr hier auch schon mal besprochen, den Trade. Genau, und ich habe heute im Laufe der Vorbereitung habe ich bei einem, ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn wir da schon mal sagen, dass es ein Riser ist, habe ich gedacht, auch der wird dir doch jetzt ordentlich weiterhelfen. Und dann habe ich mir nämlich in dieser Liga Amon-Ra St. Brown ertradet und habe für ihn abgegeben Hollywood Brown und meinen 23 Second Pick. Ja, du darfst. Ich finde ihn gut.
Also was man ganz klar sagen muss, erstmal zu Amon-Ra St. Brown. Ich habe irgendwann im Sommer, habe ich Flo mal geschrieben, was ist, wenn Amon-Ra St. Brown wirklich so gut ist? Ne? Weil der war ja letztes Jahr, hat er das Jahr wirklich mit einem echt super turbulenten Finish beendet. Natürlich, das Argument war immer, alle anderen waren raus. Er war praktisch das einzige Target. Aber man muss sagen, er zieht es halt jetzt dieses Jahr weiter so durch, ne? Er ist wirklich einfach, spielt stark und ja, also der Deal kann für mich tatsächlich in beide Richtungen gehen, muss ich sagen. Das ist eine Sache, Hollywood Brown mochten wir ja auch vor der Saison, Cardinals sehen aus wie Trash aktuell, das muss man auch sagen. Also dementsprechend Hollywood Brown für mich auch so ein leichter Faller tatsächlich auch und dementsprechend, also ich kann den Deal verstehen, ich glaube, ich würde ihn auch aktuell, würde ihn auch so machen. Also auch wenn du gerade als Contender, ich würde auch darauf setzen, klar, die Historie spricht jetzt nicht unbedingt für Amon-Ra St. Brown, das muss man als Viertrunden-Pick, das muss man auch erwähnen. Da ist es wirklich eine Frage nachher des Angebotes und also ob ich ihn kaufe oder verkaufe. Ich finde, das ist ein fairer Deal aktuell in der aktuellen Situation. Und ja, wenn er so weiter produziert, dann ist es für dich auf jeden Fall ein super Deal. Wenn nicht, dann eben nicht, ne? Also der kann für mich in beide Richtungen gehen, muss ich sagen. Aber das ist aktuell der Preis sicher, den man bezahlen muss. Und ich glaube, es gibt auch einige Manager, die den aktuell ablehnen würden, wenn du den anbieten würdest.
Genau, also zu dem Historischen kann ich gleich noch mal ein bisschen was sagen, wenn wir dann auf ihn noch mal eingehen in der nächsten Rubrik. Und da bin ich dann ganz positiv gestimmt, muss ich sagen.
Dann lass uns doch, genau, wir haben jetzt so ein bisschen für heute, einfach um euch da auch mit abzuholen, vorbereitet ein paar Faller und ein paar Riser. Und da hat Flo nämlich auch in Griechenland am Strand, hat er sich dann überlegt, okay, ich kann zwar heute bei der Folge nicht dabei sein, aber schreib so ein paar Kandidaten auf und ich sag mal, das hat er auch schon relativ ausführlich gemacht. Und darüber wollen wir dann einfach so ein paar Sachen reden, wie wir es so sehen. Und ich habe selber auch noch ein paar Kandidaten mitgebracht. Ne? Du hast auch noch mal jemanden mitgebracht. Und deswegen, genau, da würde ich sagen, starten wir dann direkt. Dann können wir auch direkt noch mal Amon-Ra St. Brown gleich weiter aufgreifen. Und dann würde ich sagen, Michael, leg doch los, wenn du da was vorbereitet hast, gerne.
Ja, genau. Vielleicht kann ich vorab sagen, was Flo zu ihm geschrieben hat uns. Er hat gesagt, er ist wirklich for real und für mich zwar als Top 10 Running Back ein Sell, aber er ist legit in den Top 20. Und da habe ich mal so ein bisschen mir das angeguckt und ja, für mich ist er ein Hold, also und auch vor allen Dingen ein Buy-Kandidat, wie man gemerkt hat. Also er ist gerade mal 22, das muss man halt natürlich gerade in Dynasty berücksichtigen. Und aus meiner Sicht, jedenfalls bei dem, was er bisher gezeigt hat, wird man ihn wohl schon so sehe ich es jedenfalls, als Elite-Wide Receiver sehen müssen, denn er ist da in sehr, sehr guter Gesellschaft. Er hat jetzt in 8 Spielen jeweils mindestens 11 Targets und 8 Receptions gehabt und in diesen Spielen durchschnittlich 25 PPA-Punkte pro Spiel erzielt. Da gibt es nur 2, die das auch geschafft haben. Und das waren nämlich in diesen 8 Spielen, das waren Antonio Brown und Michael Thomas. Und in den jeweiligen Jahren, wo sie das geschafft haben, sind sie jeweils Wide Receiver 1 gewesen. Also denke ich, jetzt ist es natürlich saisonübergreifend, ne? Das muss man natürlich sehen, aber wir haben es am Ende der Saison gesagt. Du hast es ja eben auch schon angesprochen. Man ist im Grunde davon ausgegangen, dass er diese Leistung nur gezeigt hat, weil kein anderer da war. Jetzt sind die anderen da und er zeigt diese Leistung immer noch. Und deshalb mache ich mir persönlich da jetzt relativ wenig Sorgen, dass es da noch einen Einbruch gibt. Natürlich wird er nicht weiterhin in dieser 40-Punkte-Range und so weiter da irgendwie produzieren. Das wird keiner. Aber ich denke, er ist schon ein guter Kandidat, der sich auch so auf diesem im Durchschnitt 20-25 Punkte Level dann so einordnen kann. Und dann wäre es natürlich am Ende definitiv Top 10, wenn nicht sogar noch deutlich weiter oben.
Ja, also das wäre, wenn er 20-25 Punkte im Schnitt auflegt, dann reden wir nach der Saison über einen Top 5 Dynasty Receiver. Ne? Das ist auch klar. Also das wäre schon wirklich brutal. Selbst wenn es nicht so heftig wird, aber man muss einfach respektieren, er produziert gerade mit einem Quarterback wie Jared Goff. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, gut, Cooper Kupp war auch mit Jared Goff ein Top 5 Receiver, Fantasy-wise, das muss man auch sehen. Aber ja, das scheint einfach zu matchen. Er scheint einfach gut, also ist einfach gut auch. Man sieht es ja auch, wenn man sich die Spiele anguckt. Also er ist eigentlich immer frei und ja, er passt einfach auch Jared Goff. Er ist halt eine sichere Anspielstation für ihn, ne? Underneath dieses Passing-Game. Jared Goff ist jetzt nicht der, er ist nicht so das. Der gute Fit zu DJ Chark, der wirft jetzt den Ball nicht 50 Mal pro Spiel tief. So dementsprechend sehe ich das schon. Also dachte, dass das auch konstant über die Saison so sein kann. Und selbst auch wenn Jameson Williams wiederkommt oder überhaupt mal aufs Feld kommt, muss man sagen, dann dessen Skillset liegt ja eher im Deep Game, beziehungsweise ja, ich denke schon, dass die auch zusammen produzieren können. Man muss sehen, klar, es waren jetzt auch High-Scoring-Games, ne? Also ich würde jetzt also an Amon-Ra auch so rangehen, wirklich mal zu gucken, in Ligen, wo ich ihn nicht habe, einfach mal mit den Leuten zu sprechen. Natürlich jetzt nach dem 40-Punkte-Spiel, puh, ich glaube, das ist eher schwierig, da wirklich, aber einfach mal fragen, bei den Leuten anklopfen, wenn ihr jetzt noch einen Receiver habt, der vielleicht eigentlich im Konsens eher höher gesehen wird, jetzt Marquise Brown, wie den Trade, den du gemacht hast, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, der da vielleicht höher gesehen wird, oder auch andere Kandidaten, die so, ich sag mal, vielleicht mittelmäßig waren. Vielleicht kann man auch zum Beispiel einen CeeDee Lamb verwursten in so einem Deal. Ne? Vielleicht bekommt man CeeDee Lamb dazu noch was on top. Das würde ich auch im Moment immer noch verlangen. Und vielleicht bekommt man ihn dafür. Ne? Das wäre schon eine Sache, die man mal probieren könnte.
Und, ja, durchaus. Richtig.
Ja, andersrum, ich sage es auch ganz ehrlich, wenn jemand bereit ist, mir zum Beispiel 2 First für ihn auf den Tisch zu legen, 23, 24, dann sofort weg, ne? Also das ist auch, muss auch klar sein. Also für mich ist es wirklich ein Spieler. Ich habe da keine starken Gefühle in die eine oder in die andere Richtung. Aber also es ist einfach eine Preisfrage bei ihm. Und da muss man einfach probieren.
Ja, genau, richtig. Und ich hatte auch beispielsweise nicht unbedingt damit gerechnet, jetzt sagst du, der kann in beide Seiten gut gehen, mein Trade, aber ich hatte nicht unbedingt zwingend damit gerechnet, dass der so durchgeht und ja, wie gesagt, ist alles eine Preisfrage und wie man es dann so einschätzt und ja.
Ja. Das ist, ja, wie gesagt, es gibt sicherlich auch Leute, die bei ihm einfach nicht daran glauben, dass er das praktisch weiterhin konstant machen, immer noch nicht. Also ich glaube schon, dass es einfach Leute auch gibt, weil er eben einfach nur ein Viertrunden-Pick ist, weil er nur bei den Lions spielt, weil nur Jared Goff sein Quarterback ist. Das sind natürlich alles Negativpunkte und da muss man wirklich, ja, da kann man ansetzen. Und ich habe wirklich einen Deal gehabt mit ihm involviert, letztes Wochenende, vor dieser Woche. Und der letztlich gescheitert ist daran, dass ich auf Wandale Robinson statt Rondale Moore bestanden habe. Und ich muss ehrlich sagen, also das war auch war ein Deal, wo ich Rashad White abgegeben hätte. Ich glaube noch einen Tight End, ich weiß gar nicht mehr. Gerald Everett, Rashad White und noch irgendein Spieler. Ja, habe ich gerade vergessen. Auf jeden Fall, also im Nachgang muss ich ehrlich sagen, bereue ich den nicht gemacht zu haben. Aber ja, es ist eben, wie es ist. Ne? Manchmal verliert man mal, gewinnen die anderen, ne? Sag mal.
So das ist es, genau. War, die funktionierende Glaskugel haben wir leider alle nicht.
Nee, da wollte ich ein bisschen zu. Ja, da muss man sagen, Respekt an den anderen Manager, der dann nicht nachgegeben hat und ich auch nicht. Und naja, blöd gelaufen.
Vollkommen richtig, das stimmt.
Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, weiter zum nächsten. Ja. Und da würde ich vielleicht mal wir wollen jetzt nicht stumpf nach Flo's Liste gehen, ne? Wenn er jetzt zuhört, dann soll er ja auch ein bisschen was mitnehmen, dass er auch mal was lernen kann, dass er vielleicht auch mal gewinnt. Naja, Spaß, Spaß beiseite. Ich würde sogar jetzt mal einen 49ers-Spieler nennen, und zwar Deebo Samuel. Auch wenn der noch gar nicht so überzeugend war, aber Jimmy ist back Und ich glaube einfach, also wir haben letzte Saison gesehen, was ich halte zwar von Jimmy als Quarterback jetzt nicht so sonderlich viel, aber wir haben einfach gesehen, was eine Jimmy Garoppolo und Deebo Samuel Offense liefern konnte. Wir wissen nicht, was mit der Gesundheit von George Kittle ist und ja, irgendwo muss der Ball hin, irgendwie muss der Ball bewegt werden und ich glaube einfach, dass in dieser Offense dann auch wieder ja, noch mehr für Deebo drinne ist, weil sie viel mehr von ihm abhängig sein werden wieder. Also ich glaube, Lance hätte der Offense einfach auch ein anderes Element geben können, beziehungsweise die Offense hätte einfach anders funktioniert und ich glaube, das ist jetzt halt wieder, da wird man wieder zurückgehen und dementsprechend wird Deebo dann für mich, ist er für mich ein Riser jetzt in dem Moment.
Ja, also kann ich dir zustimmen. Ich habe das in den beiden Spielen auch so gesehen. Die Concerns, die man bei ihm ja so ein bisschen hatte, war ja diese Off-Season-Geschichte, wo er dann gefordert hat, nicht mehr so viel Running Back zu spielen. Und das macht er jetzt wieder. Und das ist ja das, mit dem er dann in den letzten, im letzten Jahr auch diese Riesenanzahl von Punkten geholt hat. Und dass er im Grunde, sag ich mal, das Workhorse war, nicht als Running Back, sondern als Whiteback, wie man ihn ja nennt. Das ist ja ganz neu. Und nein, also insofern kann ich das schon nachvollziehen, weil das waren doch, wenn man es mal so bewertet, die Concerns, die man hatte, dass er halt nur noch ein Wide Receiver sein wird und vielleicht in Ausnahmefällen mal läuft. Aber das wird jetzt schon dauerhaft wieder gemacht. Und insofern finde ich auch, darf man jetzt mittlerweile von ihm deutlich mehr erwarten, als wir das zum Zeitpunkt der Drafts gemacht haben.
Ja, und letztlich, man muss auch sagen, die 49ers Offense war ja in den letzten Wochen auch einfach nicht gut. Ne? Also mit Lance, da hat man schon deutlich die Rookie, also den Rookie-Spieler da als Quarterback schon gemerkt. Ne? Also beziehungsweise in anderthalb Spielen muss man ja fairerweise auch sagen. Es war jetzt auch noch nicht so viel.
Ob man das Spiel gegen die Bears jetzt unbedingt zumindest in der zweiten Halbzeit als Spiel noch bezeichnen darf, das muss man natürlich auch irgendwo sehen. Ja, aber bin ich ganz bei dir. Natürlich hätte diese Offense nicht so funktioniert, wie sie jetzt dann in dem Spiel gegen die Seahawks auch mit Garoppolo dann funktioniert hat. Ja. Da bin ich ganz bei dir.
Genau, und deshalb glaube ich einfach, Deebo wird da jetzt wieder mehr machen und vielleicht ist es einfach, er hatte jetzt ja auch nicht den allerbesten Fantasy-Saisonstart bislang, wenn man es mal im Verhältnis zur letzten Saison sieht und vielleicht kann man da ihn auch noch ein bisschen günstiger erwerben.
Ja, kann durchaus möglich sein, richtig. Ja.
Dann, möchtest du den nächsten, wen hast du dir noch rausgesucht hier auch vielleicht?
Ja, ich hätte noch einen Quarterback im Angebot und zwar haben wir ihn auch von Flo bekommen, allerdings sagen wir mal nicht alleine. Ich habe Tua Tagovailoa mir angeschaut, als Riser habe ich ihn gesehen. Ich habe einen Podcast gehört, da wurde er als die beste Leistung eines Dolphins Quarterbacks nach Dan Marino. also fand ich ganz interessant, aber es gibt halt aufgrund dieser Offense, und das, da muss man ja sagen, gehört diese ganze Bewertung rein, wird er in 1QB-Ligen sogar schon als Every-Week-Starter teilweise gesehen, was natürlich dann in Superflex die Sache dann noch eindeutiger macht. Und er hat mit Tyreek Hill und jetzt fällt mir der Vorname von Herrn Waddle nicht ein, Jalen Waddle, genau, das definitiv schnellste Wide Receiver Duo der NFL. Und natürlich hat er so ein bisschen, oder ein Tyreek Hill ein bisschen das Problem, dass er häufig mal stehen bleiben muss, um den Ball dann noch wirklich zu bekommen oder vielleicht sogar ein bisschen zurücklaufen muss. Aber das stimmt einfach alles irgendwie, was da läuft. Und natürlich wird er, das ist dann ähnlich zu Amon-Ra St. Brown, die Leistung, die er da in Woche 2 gebracht hat, die wird er nicht jedes Mal aufs Spielfeld bringen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber, Und das freut mich persönlich als 49ers-Fan ja durchaus auch. Hat da mit Mike McDaniels jetzt jemanden, der auch nun wirklich auf das Passing-Game setzt und der die Wide Receiver auch entsprechend einbindet. Und die Miami Offense hat in der NFL aktuell die höchsten Reception Yards over Expectation. Also insofern ist das eine Offense, die gefällt, und natürlich, wenn gerade die Wide Receiver entsprechend eingesetzt werden, dann kann man natürlich auch gerne mal denjenigen nehmen, der diese Bälle verteilt. Und deshalb sehe ich tatsächlich Tua in bisher definitiv als einen Riser.
Ja, also dass er ein Riser ist, gut, das muss man auch so anerkennen, das ist so. Ich glaube auch nicht an den Spieler, also nicht unbedingt an den Spieler. Ich bin also jetzt auch nach wie vor kein Fan von Tua, dem Quarterback, aber als Fantasy-Option muss man schon anerkennen, er hat diese beiden ultra guten Receiver, das, und die produzieren halt. Wenn du musst den Ball irgendwie zu denen bekommen, und das hast du schon gut gesagt, das schaffen sie halt in der Offense, das machen sie. Wenn dann natürlich noch eine Defense so mithilft wie Baltimore, die ja irgendwie in der zweiten Halbzeit dann komplett aufgehört hat zu verteidigen, ich weiß gar nicht, was das war. Also man hat in der Red Zone das immer nur gesehen, wie irgendein Spieler komplett frei stand und den Ball gefangen hat und in die Endzone. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und Mike Gesicki, der dann diesen absolut brutalen Catch macht, irgendwie, hat wahrscheinlich in der Zwischenzeit für Olympia trainiert, weil er schon seine Karriere als Tight End in Gefahr gesehen hat und hat dann irgendwie
zu Recht,
ja. Hochsprung, ja. Also das war ja Wahnsinn. Man muss es schon sagen, es war einfach Wahnsinn, wie die Offense und die Waffentour geholfen haben. Und ja, wie gesagt, am Ende interessiert das nicht, woher die Leistung kommt für Fantasy. Es interessieren nur die Stats, die da sind, und die waren da. Man muss ehrlich sagen, so eine Performance, wie sie jetzt da war, erwarte ich das ganze Jahr nicht mehr. 6 Touchdowns sind einfach brutalst, ne? Und wenn man ihn hat jetzt, ich würde ihn trotzdem verkaufen, wenn man ein gutes Angebot bekommt. Also da bin ich auch ganz ehrlich, aber ich glaube schon, dass der eine solide Option sein wird für Fantasy. Ne? Das Buffalo wird jetzt natürlich ein Härtetest. Ich sag mal, die haben Tennessee erstmal versohlt, und da muss er erstmal zeigen, dass er es nochmal machen kann. Aber ja, also ja, ich bin noch skeptisch, aber klar, diese Optionen sind schon natürlich der Wahnsinn.
Ja, also ich würde es genauso sehen wie du. Ich würde ihn jetzt auch versuchen halt zu verkaufen. Weil natürlich, das ist jetzt absolut oberstes Level gewesen, was man von ihm erwarten darf. Und natürlich geht das runter. Aber wenn man dann halt so einen Riser im Team hat, dann sollte man halt auch den Profit daraus schlagen. Und das kann man jetzt, glaube ich, gerade in der Superflex-Liga, glaube ich, schon sehr gut.
Ja. Also du musst halt diesen einen Tour-Believer finden, ne? Also ja. Tour ist schon relativ unbeliebt. Das muss man einfach auch so sagen. Und also ich hab's gemerkt jetzt. Ich habe mehrere Carson Wentz-Shares, und ich glaube, den schmeiße ich jetzt an der Stelle einfach mal mit rein, weil wir haben ihn, glaube ich, nicht im weiteren Verlauf, hoffe ich, oder?
Nein. Gut. Nee, hast recht, gut. Genau.
Also dementsprechend, Carson Wentz hat auch zweimal über 30 Punkte je nach Format gemacht. Der ist auch, glaube ich, irgendwie Top 5 Quarterback aktuell für Fantasy. Einfach dem geschuldet, dass die Commanders immer aufholen mussten. Aber also auch da bin ich auch eher so, ne, das ist für mich relativ ähnlich. Auch der hat ganz gute Waffen, muss man sagen. Aber auch den würde ich halt eher verkaufen. Ne? Da bin ich eher so. Aber du musst halt diesen einen finden, der noch an den Spieler glaubt. Das ist eben die Sache.
Ja, natürlich, aber wenn dann so ein Spieler solche Zahlen auflegt, und klar, gegen die Bills wird es natürlich für Tua auch wieder schwer, diese Zahlen aufzulegen. Danach schafft das vielleicht, und dann ist dieses Fenster vielleicht offen, dass man ihn dann zu einem guten Value dann halt dann loswerden kann, und dann sollte man es auf jeden Fall machen.
Das sehe ich. Ja. Also, ja. Ich würde es eher schon jetzt, wenn er gegen die Bills nachher 12, 13 Punkte macht oder sowas, 2 Touchdowns, 2 Interceptions, ich glaube, dann ist der Hype auch schnell wieder verflogen. Also ich bin da, also bei solchen Spielern bin ich immer, wenn das Fenster da ist, dann nutze es. So sehe ich das. Und
ja. Ja. Ja gut, er kommt danach dann später gegen die, gegen die Bengals, gegen die Jets, dann gegen Minnesota.
Ja.
Da kann ein bisschen was kommen.
Ja, das ist genau, das ist jetzt sicherlich dann ein Stretch, ja. wo er wieder auflegen kann, wo er produzieren kann. Das ist schon richtig. Ja. Ne, also, und auch, man muss auch sagen, so auch wenn man immer hört, Tour soll ersetzt werden, ich glaube, die Dolphins, haben sie nächstes Jahr einen First-Round-Pick? Das frage ich mich nämlich. Den wurde doch einer aberkannt. Haben sie noch von den Niners einen? Ich weiß es gar nicht.
Nee, ich meine nicht.
Das müssen wir jetzt hier mal gerade eben einmal live nachgucken.
Ja.
So.
Ist der dann nicht irgendwie an die Eagles gegangen? Da war doch irgendwas.
Ah, ja, stimmt. Da war irgendwie. So, ich habe mir jetzt hier gerade mal, genau, Miami, nee, doch, San Francisco, Miami hat San Francisco's Pick, doch.
Ach, okay, alles klar.
Dann ja, ist gut. Das doch so. Also immerhin, sie haben einen First-Round-Pick, gut, San Francisco muss man mal sehen, aber ich glaube, der wird dann auch irgendwo maximal im Mittelfeld sein. So, und da muss da auch erstmal der Quarterback da sein, den du draftest mit voller Überzeugung, um Tua zu ersetzen, wenn der jetzt so eine mittelmäßige Saison gespielt hat. Also, ja, man muss schon sagen, er hat wahrscheinlich dadurch eine Zukunft, dass das jetzt so die Umstände sind, wie sie sind. Ne?
Durchaus möglich, ja, richtig.
Gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich schmeiß noch mal jemanden rein. Jetzt muss ich mir das gerade hier mal einen von meinen Spielern aufsuchen. Ich nehme mal AJ Brown.
Okay.
AJ Brown, ich muss sagen, also ist für mich persönlich, ich bin auch mal so ein bisschen persönlich davon ausgegangen, wer für mich ein Riser ist. Und AJ Brown, ich hatte durchaus meine Skepsis, weil ich so ein bisschen Schiss hatte, dass die Philly Offense einfach nicht so gut sein wird, beziehungsweise nicht so viel passen wird, weil es in der Vergangenheit einfach auch der Fall war. Aber muss ich sagen, da war ich ein bisschen zu concerned selber und habe das unterschätzt, dass halt AJ Brown so ein krasser Receiver ist und wenn du einen krassen Receiver hast, dem auch noch Kohle ohne Ende bezahlst, dann wirst du ihn halt auch targeten. Und das ist jetzt bei AJ Brown der Fall und ich bin bei ihm wieder komplett drin und ich würde ihn sogar aktuell an meinen Wide Receiver 3 Spot in Dynasty setzen.
Okay, ja. Also kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe da mit Christian Kirk beispielsweise jemanden auf der Liste, wo es ähnlich ist. Da hat man Geld rein investiert und dann nimmt man den Spieler natürlich auch und targetet ihn auf jeden Fall. Überhaupt gar keine Frage. Und im Grunde muss man ja auch sagen, die Offense von Philadelphia sieht ja auch nicht so schlecht aus in dieser Saison. Also bislang jedenfalls. Und da kann von ihm noch einiges kommen. Und auch da haben wir halt alle nicht mit gerechnet im Draft. Und deshalb geht er jetzt da deutlich nach oben, was diese Rankings angeht.
Ja, naja, das ist so. Nee, genau, also AJ Brown für mich ein Riser. Und er ist da auch die klare, also in der Offense auch die klare Nummer 1. Er ist ja irgendwie auch, glaube ich, irgendwie Best Buddy mit Jalen Hurts. Und das sieht man auch auf dem Feld. Also die matchen halt genau, also ich habe das mal irgendwie vor ein paar Wochen auch mal gelesen, halt die matchen auch genau von ihrem Skillset. Also Jalen Hurts wirft halt unheimlich gern diese Dig Routes, so stürmt das Feld runter und dann eben reinschneiden praktisch. Das war irgendwie die beliebteste Route, die er auch angeworfen hat letztes Jahr. Und aus dieser Route ist halt AJ Brown, die hat er auch in Tennessee extrem oft gelaufen. Und da ist der halt extrem tödlich. Ich sag mal, was AJ Brown mit dem Ball in der Hand kann. Ich glaube, das wissen wir alle. Das ist einfach eindrucksvoll und dementsprechend. Ja, für mich hier auf jeden Fall auch ein Riser.
Sehr gut, kann ich unterschreiben. Ja, ich habe noch einen, von dem ich persönlich auch am Anfang der Saison noch dachte, das wird nicht so richtig was. Und zumindest mit Bauchschmerzen habe ich ihn auch in unserer Ostfriesenliga gedraftet, nämlich Clyde Edwards-Hilaire. Und zwar habe ich ihn da relativ spät genommen. Und da muss ich sagen, der macht auch eine gute Figur. Er macht im Grunde, sag mal, zahlt er jetzt das zurück, was man bei seinem Draft an Draftkapital für ihn ausgegeben hatte. Also wenn er in seiner Rookie-Saison das geleistet hätte, was er jetzt gerade leistet, dann wären die Leute, die ihn an 1-1 in Rookie-Drafts gedraftet hätten, sehr, sehr zufrieden gewesen. Er ist absolut Leadback zurzeit in Kansas City und natürlich auch dann in dieser Offense macht das natürlich auch schon, sag mal, sehr viel Sinn, da Leadback zu sein, was Fantasy-Punkte angeht. Jetzt muss man bei ihm mal ein bisschen gucken. Er hat ein minimales Value, hat daraus aber relativ viele Punkte gemacht, ist in PPR jedenfalls Running Back 5, gerade was die Bewertung angeht. Aber trotz dieses geringen oder beziehungsweise dieses geringe Volume, was er aber hat, ist natürlich trotzdem irgendwo auch das Problem an der Stelle, ne? Weil er ist jetzt nicht der, er ist zwar der Leadback, aber er ist jetzt nicht der Leadback, der bei jedem Play dann irgendwie den Ball kriegt oder bei sehr vielen. Und dafür ist die Offense dann auch einfach insgesamt gerade mit Kelce dann auch zu gut aufgestellt. Und das macht einen natürlich so ein bisschen Sorgen, in Anführungszeichen, dieses geringe Volume. Aber trotzdem wäre er für mich jetzt auch in Dynasty insbesondere ein Hold. Ich würde ihn also aktuell nicht unbedingt verkaufen. Und ja, würde zusehen oder würde hoffen jedenfalls, dass er das, was er bisher in den Spielen geleistet hat, dann auch noch zukünftig weiterleisten kann.
Ja, bin bei ihm noch vorsichtig, ne? Also womit ich dir auf jeden Fall recht gebe, du wirst ihn wahrscheinlich im Moment auch immer noch nicht verkaufen können, ne? Also es ist einfach, wenn so ein Spieler erstmal in der breiten Masse tot ist, dann ist das auch immer sehr, sehr schwierig, dass die dann praktisch ihr Revival feiern, ne? Das ist dann, also wahrscheinlich bekommst du im Moment einen Second-Round-Pick für ihn, nehme ich mal an, mehr wird es wohl nicht sein. Und boah, ja, okay, kommt ein bisschen aufs Team an, ob ich ihn dafür dann verkaufe oder nicht. Und dann kann man ihn vielleicht auch einfach behalten. Ja, man muss aber schon sagen, also die Usage, also wie viel er auf dem Platz steht, er steht bei 40% der Snaps so ungefähr im Schnitt auf dem Platz, hat in den Spielen 10 beziehungsweise 12 Touches, Tendenz eher nach oben, das ist zumindest gut zu sehen. Er hat mit seinen Opportunities zumindest, sah er vernünftig aus, das kann man auch sagen, hatte echt, ne, Yards per Carry hatte er 6 bzw. 9,25, Yards per Target waren gut, er hat alle seine Targets gefangen, das ist wieder, ne, das ist wieder so ein schmaler Grat, einerseits gut, andererseits wieder natürlich bedenklich, weil was ist, wenn er das mal nicht tut, ja, es ist für mich so ein Kandidat, der auf jeden Fall zu günstig war vor der Saison. Das muss man sicherlich ganz klar sagen. Er ist auf jeden Fall ein Riser. Das würde ich auch so unterschreiben. Ich bin aber sehr auf den weiteren Saisonverlauf gespannt. Ne? Kann er weiter so effektiv, so effizient sein, wie er es bislang war? Oder ist das doch nur ein Flug? Ich weiß es nicht, aber ja, wie gesagt, man wird ihn nicht zu einem guten Preis verkaufen können. Wenn ihr jetzt irgendjemanden findet, wo ihr sagen könnt, ich gebe dir Clyde Edwards-Helaire plus irgendein Spieler, keine Ahnung, der jetzt gerade ein bisschen überperformt, den ich eigentlich auch loswerden möchte, und bekomme dafür ein First-Round-Pick tatsächlich. Ich meine, das wird in der Regel nicht möglich sein, ne? Aber es gibt diese eine Liga von 100, wo es möglich ist. Und ja, dann, ne, macht es auf jeden Fall. Aber es wird in der Regel nicht schwer sein.
Ja, sehe ich genauso. Bin ich ganz bei dir.
Gut, dann würde ich noch, ja, vielleicht einfach Michael Thomas nehmen. Von dem haben wir einiges erwartet und ja, zu Recht auch, ne? Also er ist wieder fit, das ist erstmal schön zu sehen bei ihm und ja, er ist der Wide Receiver 1 in der Saints Offense, hatte jetzt die letzten Wochen einen Target Share von rund 23%, das könnte noch ein bisschen mehr sein, Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie das einfach noch steigen lassen werden. So, wenn du 2 Jahre raus warst, musst du auch erstmal wieder reinkommen. Er sah jetzt soweit gut aus. Und ja, ich glaube, wenn, also gegen die Bucks war jetzt auch ein relativ schweres Spiel natürlich für alle Spieler. Und ich glaube einfach, dass das dann auch noch besser werden kann, wenn er erst mal wieder im Tritt ist, dann denke ich, dass Michael Thomas auch eine sehr, sehr gute Saison. Er hatte jetzt natürlich gleich die Touchdowns zu Beginn, aber ich glaube einfach, dass das dann auch in den nächsten Spielen noch mehr werden kann. Die Gegner werden jetzt da auch nicht unbedingt schwerer nach Tampa. Jetzt kommen die Panthers, Vikings, Seahawks, Bengals, Arizona. Boah, also das sind jetzt alles keine Defenses, vor denen ich wirklich große Angst habe. Und dementsprechend ist da, glaube ich, die Möglichkeit gegeben, dass Michael Thomas sich auch noch, oder dass er weiter so gut spielt und wirklich eine solide Saison auflegt.
Ja, definitiv. Also er hat ja gegen die Buccaneers in 76% aller Snaps auch auf dem Platz gestanden. Das heißt ja schon, dass man ihn zumindest auch erstmal auf dem Spielfeld sieht, ne? Und ja, natürlich 6 Receptions sind dann nicht so richtig viel bei 9 Targets, aber für 65 Yards. Aber dann hilft natürlich dieser punktemäßig dieser Touchdown dann weiter. Überhaupt gar keine Frage. Aber auch da müssen wir ja gucken, gerade wenn du von Risern sprichst, dann überlegt man ja, was hast du denn von diesem Spieler vor der Saison erwartet?
Ja.
Und das ist aus meiner Sicht deutlich weniger als das gewesen. Also ich weiß nicht, das ist, finde ich, bei Michael Thomas so ein bisschen schwierig. Man sagt ja immer, rede nicht über Verletzungen von Spielern, die sie nicht haben. Und am Anfang der Saison war er nun nicht verletzt. Und trotzdem hat man immer gesagt, ja, dieses Verletzungsrisiko und so weiter. Das hat man da vielleicht ein bisschen eingepreist. Also ich will vielleicht gar nicht sagen, dass man diese Leistung, die er jetzt gezeigt hat, vielleicht nicht erahnt hatte, aber und dass man einfach nur davon ausgegangen ist, er wird sie halt nicht dauerhaft zeigen, weil er sich irgendwann wieder verletzt. Aber so weit würde ich dann einfach nicht gehen. Also wenn man ihn auf dem Platz sieht, der Eye-Test, der sieht nicht so aus wie ein Spieler, der ja 2 Jahre lang fast nicht gespielt hat.
Nee, absolut nicht. Also genau. Ich denke einfach, wie gesagt, sie haben ihn ja auch jetzt den Snapshare, der Snapshare ist ja jetzt nochmal gestiegen. Erstens Spiel 60%, zweites Spiel jetzt 76%. Und ich glaube, die fahren ihn halt langsam von der Belastung her hoch. Und ja, also ich sehe schon da auch eine irgendwie Saison Low-End Wide Receiver 1, die wir da bekommen können, wenn er fit bleibt. Und als Contender will ich ihn auf jeden Fall in meinem Team haben. Also da würde ich schon mal gucken, ob ich den nicht noch kaufen kann. Ich glaube, wie gesagt, der Preis liegt irgendwo bei einem Second Plus, vielleicht ein Spieler oder sowas. Ja, dafür würde ich ihn schon kaufen auch mal.
Ja, genau. Also das sehe ich auch so. Als Contender gehört er fast ins Roster. Ja.
Ja. Wie gesagt, Preis-Leistung sollte da auf jeden Fall stimmen.
Das denke ich auch, richtig. Ich hätte noch einen,
ja, klar,
wenn du möchtest. Und zwar aus der Eingangsfrage. Rashad Bateman habe ich da noch im Angebot. Nach der sehr enttäuschenden Leistung im ersten Jahr merkt man jetzt doch, dass Hollywood Brown nicht mehr da ist und dass Lamar Jackson jetzt eine andere Anspielstation braucht. Und die hat er gefunden. Ist halt die Anspielstation, zumindest auf Wide Receiver Nummer 1. Und hat auch die zweithöchste Target-Rate in bei den
Bitte? Jetzt, bei den Ravens.
Verhaspelt bei den Ravens, genau, richtig. ja, genau. Und ja, das zeigt, dass er angekommen ist in der Liga, dass er vielleicht das gebraucht hat, dass sozusagen der stärkere Spieler weg ist oder der vermeintlich stärkere Spieler. Ich sehe Hollywood Brown immer noch natürlich deutlich über Rashad Bateman. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch da wieder, wenn man auf die Erwartungen guckt, ein deutlicher Riser. Ich würde ihn, wenn ich ihn jetzt habe, also in Dynasty, würde ich ihn behalten, aber ich würde ihn aktuell noch nicht unbedingt kaufen wollen. Wie siehst du es?
Ja, finde ich absolut fair. Also ich mochte Rashad Bateman ja auch vor der Saison. Ich fand auch, dass es immer eher ein Buy war. Was man einfach sagen muss, Bateman bislang natürlich echt eine gute Saison gespielt, hatte um die 20% Target Share oder sogar etwas über. Aber natürlich bei den Ravens, die passen halt nicht so viel. Das ist das Problem. Und er hatte wirklich auch die Big Plays. Ich glaube, also letzte Woche ja den 75-Yard-Touchdown, davor die Woche, glaube ich, 55, oder? Irgendwie, das waren noch zweimal so richtig große Big Plays. So, lass uns einmal reinschauen. Ja, also davon hat er natürlich immens, das waren beides so extrem lange, lange Touchdowns, wovon er profitiert hat. Ja, ich gebe dir recht, also ich möchte auch erst noch ein bisschen mehr sehen, also ich möchte vor allen Dingen eigentlich, dass er mehr Targets kriegt, ne? Das wäre schon schön, wenn Baltimore mal ein bisschen mehr als diese 30 Pass-Attempts hätte, beziehungsweise sie können meinetwegen auch 30 haben, aber dann ihn mal so ein bisschen targeten wäre halt schön, anstatt diese Gurken wie DeMarcus Robinson oder sowas, da würde ich mich schon als Bateman-Besitzer freuen. An und für sich, ja, er sah gut aus, er ist der Nummer 1 Receiver und das ist erstmal was auf jeden Fall positiv stimmen kann.
Ja, definitiv.
Ja. Trotzdem, und das sage ich vielleicht auch nochmal an der Stelle, ich glaube, wenn mir jemand einen 23 First für ihn bietet, zumindest einen mittleren, würde ich ihn schon noch dafür verkaufen. Das muss ich einfach so sagen, weil mir einfach, also das Problem ist in dieser Offense halt, das Ceiling, ne? Also wirklich, er wird jetzt kein Spieler sein, der 10, 12 Tages pro Spiel sieht. Einfach, das ist einfach das, was du in der Baltimore Offense nie haben wirst. Er muss einfach immer sehr effizient mit seinen Targets sein. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann bist du halt gekniffen.
Ja. Ja, das ist vollkommen richtig. Also für einen First würde ich ihn auch verkaufen. Wahrscheinlich auch schon für einen Late First, aber wenn ich sage Hold, dann denke ich eher so an eine zweite Runde und so weiter. Natürlich, es hängt alles vom Preis ab, ne? Das ist ja immer so. Und wenn ich da in der ersten Runde was für kriege, dann würde ich ihn, glaube ich, auch gehen lassen. Ja, es geht ging mir dann eher darum, jetzt zu sagen, dass man ihn aus meiner Sicht jetzt jedenfalls nicht aktiv kaufen sollte.
Nee, da kann man schon.
Also, außer man kriegt ihn wieder sehr günstig, aber gut.
Gut, ne? Ich sag mal, das ist immer das Problem bei Big Plays und davon können wir uns auch wahrscheinlich alle nicht freisprechen. So ein Spieler, den du dann mehrfach in den Highlights gesehen hast, der gute Plays hatte, da fällt es dann doch schon schwerer, den dann günstig abzugeben, ne? Und ich glaube, das geht halt allen so und auch gerade diejenigen, die dann vielleicht nur Highlights gucken, für die sind das natürlich die Spieler, die dann auch noch besonders hervorstechen. Das muss man einfach so sagen. Ich sag mal, es ist immer egal, ob wir jetzt zwei Spieler haben, die vielleicht gleich gut performen, derjenige, der flashier ist, und man möchte auch den, der flashier ist, in seinem Fantasy-Team haben, ne? Da müssen alle sagen, die Emotionen spielen da doch eine Rolle, ne? Das ist einfach so und dementsprechend, glaube ich, könnte das schwierig werden.
Wäre ja auch schade, wenn es nicht so ist.
Nee, genau. Also man möchte doch schon immer irgendwie einen Spieler haben, den man da zujubelt, genau.
Richtig. So ist es.
Gut. Dann würde ich noch, ja, vielleicht mal jemanden, der nicht im ganz obersten Preisregal ist, mit reinschmeißen und würde da einfach mal James Robinson nehmen. Das ist so ein Spieler, finde ich, das ist ein Spieler, der auch einfach wirklich vielleicht gerade nicht das ist, was ich gerade gesagt habe. Das ist jetzt nicht der Überathlet, das ist jetzt nicht der Spieler, der heraussticht, weil er jetzt so ein krasse Moves oder irgendwas bringen, aber James Robinson, wenn er auf dem Feld steht, produziert er einfach. James Robinson war undrafted, niemand hat irgendwie an ihn geglaubt, James Robinson hat sich die Achillessehne gerissen, alle haben ihn abgeschrieben, dass er tot ist, die Jacksonville Jaguars haben Running Back in der ersten Runde gedraftet, alle haben James Robinson abgeschrieben, James Robinson kommt immer zurück. Der ist wie Fußpilz, den wirst du nicht los. Also, und das meine ich im positivsten aller Sinne. Und ja, man kann es, also eine bessere Feel-Good-Story gibt es irgendwie nicht. Ne? Also ich finde, das ist absolut genial. Ja, als Etienne-Owner freut es einen vielleicht nicht so sehr, aber James Robinson, ja, er hat irgendwo schon eine limitierte Rolle in Jacksonville. Sie werden auch Etienne einfach die Touches geben, das wird so sein, aber James Robinson ist irgendwie der absolute Preis-Leistungs-Running-Back, den man so haben kann. Und ja, der wird auch mal Spiele haben, die schlechter sind als die ersten zwei Wochen. Auch der hat wirklich aus seinen Opportunities wirklich einiges gemacht. Aber ich glaube einfach, aufgrund dieser ganzen Stories, die ihn einfach schlecht dastehen lassen haben, kannst du ihn immer sehr günstig bekommen. Und ich glaube, das ist für mich auch so als Contender, wenn ich Probleme auf Running Back habe, wenn ich so ein Zero-RB oder Hero-RB-Team gebaut habe, wo ich gute Receiver habe, überall anders gut besetzt bin, aber Running Back so ein bisschen, gefadet habe, wo ich gesagt habe, okay, damit da stecke ich nicht meine Ressourcen rein. Für solche Teams der irgendwie absolut spannend, ne? Oder wenn sich der Running Back irgendwie verletzt hat, dann würde ich probieren, den zu bekommen. Und wie gesagt, in der Regel ist er nicht so teuer.
Ja, also sehe ich auch so, weil du nimmst ihn ja nicht in der Regel zumindest nicht in dein Team auf, um ihn dann als Running Back 1 oder 2 zu starten, sondern er ist dann eher was für die Flex oder halt für die Bye Week von einem deiner Running Backs. Und ich glaube, für diese Situation kannst du dir einfach keinen besseren vorstellen. Also das finde ich absolut so. Hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt, dass es so für ihn gelaufen ist, aber ja, wirklich, er zeigt, dass er immer wieder kommt und dass er das, mit dem er sozusagen ja in unser aller Köpfe da gekommen ist, dass er es auf einmal aus dem Nix da wieder da war oder erst mal da war und jetzt kommt er aus dem Nix auch einfach wieder und überzeugt weiterhin.
Gut, Michael, hast du noch irgendeinen Kandidaten, wo du ganz viel Herzblut hast und sagst, den müssen wir noch nennen, ansonsten würde ich zu den Fallern gehen?
Das können wir sehr, sehr gerne machen. Okay. Ich glaube, die wichtigsten Riser haben wir auch durch. Es gibt sicherlich noch den ein oder anderen kleinen, in Anführungszeichen. Aber ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, so im Groben haben wir die großen Namen besprochen.
Vielleicht sollte ich einen hier noch nennen, einfach nur um Flo. Den wollte er mir jetzt reindrücken, weil wir die Debatte über Devante Parker versus Jacoby Myers hatten. Ne, okay, hat er geschrieben, ja. Jacoby Myers mit 30% der Pets Completions bisher. Ja, okay, die Niederlage nehme ich, die stecke ich ein. Also muss man schon sagen, Jacoby Myers ist der Number One Receiver der Pets.
Ja. So ist es.
Genau. Ne, den wollte er bestimmt unbedingt drin haben, deswegen alles gut an der Stelle. Grüße nochmal.
Dann soll er ihn auch haben. Genau. So ist Schöne es. Grüße.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir aber zu den Fallern. Startet doch mal, wenn du möchtest. Wo warst du enttäuscht?
Ja, also die ersten, die ich da vielleicht mal in den Raum bringen möchte, das sind im Grunde zwei, die im gleichen Team spielen. Und das sind Kadarius Toney und Kenny Golladay. Also da muss ich echt sagen, dass das so schlimm da wird für die beiden, da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Und ich habe sie tatsächlich in so gut wie, also ich glaube, ich habe sie sogar in gar keiner Liga, in der ich spiele, sei es Dynasty oder Redraft. Da war dann die Erwartungshaltung vielleicht auch nicht so hoch, aber gerade bei Toney wurde ja sozusagen am Anfang der oder in der Preseason dann immer so gesagt, naja, was der alles kann und der wird jetzt seinen Breakout haben in diesem Jahr und da ist dann gar nichts gekommen und bei Golladay schließt sich das ja im Grunde nahtlos an. Also dieses Wide-Receiver-Duo ist für mich, und das macht die Sache aus meiner Sicht so schlimm, von einer niedrigen Position noch niedriger gefallen. Und deshalb sind auch die beiden für mich Faller.
Ja, also Golladay, ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Share rumfliegen. Das ist auch eine tiefe Liga. Natürlich, den kriegen wir nicht los. Und in der tiefen Liga, dann hast du ihn vielleicht noch im Roster. Ich habe jetzt gerade gelesen, er könnte einen Trade fordern oder sowas. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wer den Vertrag aufnimmt. Ja, da müssen sie noch was dazugeben, dass den einer nimmt. Also, naja. Jedenfalls, ja, was soll ich sagen? Also, Golladay ist tot, ne? Also, ich sag mal, einen größeren Abstieg bei einem Receiver habe ich auch selten erlebt, innerhalb so kurzer Zeit, im Prinzip auch in seiner Prime, ne? Also, der ist ja jetzt nicht 34 oder sowas, hat deswegen an Leistung verloren, sondern, naja, da kann man schon, glaube ich, ganz gut sagen, Stafford made him, ne? Also, das war, glaube ich, eher Matthew Staffords Verdienst, dass er so gut war und dass er den dicken Vertrag hat. Er sollte ihm vielleicht ein paar Dollar überweisen. Ja, Golladay ist droppable. Also selbst in Dynasty, ich würde den, wenn das eine Liga ist, die jetzt nicht super tief ist, dann kannst den wirklich einfach cutten. Und ja, Kadarius Toney, puh, also ich halte vom Spieler, habe ich noch nie was von gehalten und sie setzen ihn einfach nicht ein, ne? Das ist einfach, also ich glaube schon, dass der einigermaßen talentiert ist, aber ich glaube auch schon, und das habe ich damals auch gesagt, ich glaube, dass der auch die Pfanne heiß hat, also ich glaube, dass der wirklich andere Probleme hat. Ich glaube, der ist einfach, ja, ich glaube, es ist ein sehr schwieriger Charakter.
Und ja.
Der auch Pech beim Denken hat. Und das ist, glaube ich, einfach so eine Sache, das passt einfach dann irgendwo nicht zusammen. Er ist zwar ein guter Athlet, aber ich glaube, bei ihm ist das halt ein Extremfall. Und ist immer natürlich sehr schwierig, das zu beurteilen von hier. Ja. Aber ich glaube, bei ihm sticht es schon teilweise heraus, dass man so mitbekommt. Und sie haben ihn nicht gedraftet. Sie müssen ihn nicht einsetzen. Und wenn du von Richie James outperformed wirst oder dass der eher aufs Feld kommt und dazu ein Sterling Shepard, der von einem, auch Achillessehnenriss zurückkehrt, wenn die also über dir spielen und ein David Sills, der, glaube ich, undrafted Free Agent war. Also, wenn diese drei Receiver vor dir spielen, dann heißt das schon was. Das ist ein Statement. Die Giants sind nicht gut besetzt auf Receiver und die Leute spielen. Also, ja, da habe ich auch wenig Hoffnung. Und wenn noch irgendjemand an Toney glaubt, so, dann probier den zu verkaufen. Ansonsten, ja, muss ihn wahrscheinlich behalten, ihn zu cutten als First-Round-Pick. Wird auch für die Giants nicht einfach. Das heißt also, kann sein, dass er nochmal aufs Feld, aber ich glaube einfach, der wird unter normalen Umständen keine Rolle für Fantasy in diesem Jahr spielen.
Ja, das denke ich auch und ich sehe es auch in Zukunft halt aus diesen Gründen halt schwierig. Ne? Er war am College in Florida, da wird ja sowieso immer gesagt, dass diese Spieler immer einigermaßen mit Vorsicht zu genießen sind, weil die da eher den Partys frönen als dem Footballsport. Aber ja, wer weiß, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, aber wie gesagt, schon sehr enttäuschend die beiden, auf jeden Fall.
Ja. Also, nee, gute Kandidaten, finde ich auch. Dann habe ich mir hier einen Kandidaten noch aufgeschrieben, DJ Moore, muss man sagen.
Ja.
es passiert einfach nicht, ne? Also, die Panthers Offense ist für mich, im Prinzip wie erwartet, aber es ist einfach nicht so dolle. Und DJ Moore auch enttäuschend da, hat die ganzen wichtigen Metriken sind wirklich an einem Karrieretiefswert. Klar sind erst zwei Spiele gespielt, aber Yards per Route Run, Target Share, all diese Werte sind wirklich am Tiefpunkt. Und das ist schon irgendwie, also wenn ich für den noch was bekomme, oder wenn ich für den noch einen guten Preis erzielen kann. Und der hat einen guten Namen, ist bei DJ Moore einfach so. Er ist auch ein guter Receiver an sich, aber die Offense klappt, das klickt einfach nicht. Und er wird für wahrscheinlich eine Wide Receiver 2 Saison spielen am Ende des Tages. Das ist auch alles okay, aber komm, da verkaufe ich ihn lieber jetzt und nehme vielleicht doch den Value mit, den ich vielleicht kriegen kann. Ja.
Ja, sehe ich auch so. Also die Panthers Offense, das will nicht. Da hast du vollkommen recht. Und ja, da stellt sich halt auch die Frage, was da irgendwie noch kommen will. Ne? Man sieht Baker jetzt und man denkt sich, dass ist jetzt nicht, dass man irgendwie noch die Erwartung hat, das wird jetzt noch irgendwie besser oder so, ne? Also das, ja, da kann ich mich vollkommen anschließen. Also da kann ich übrigens mal eine kurze Story aus meiner Vorbereitung erzählen. Ich habe mir dann auch natürlich so ein paar Webseiten wollte ich mir angucken, wo über Dynasty Riser und so weiter gesprochen wurde. Und dann hatte ich eine angeklickt und dann stand da auf Nummer 1 Sam Darnold. Und ich dachte mir, hä, was hast du denn jetzt verpasst? Ist Baker Mayfield verletzt oder was weiß ich? Aber dann stellte sich heraus, dass ich versehentlich einen Artikel aus 2021 angeklickt habe. Für nach Woche 2. Und also wenn ihr im Internet recherchiert, guckt immer mal aufs Datum, gerade wenn ihr über Suchmaschinen sucht. Also sehr gefährlich.
Ja, ja, das stimmt schon. Da kann man auch mal ins Klo greifen.
Ja, definitiv, genau. Richtig. Aber bei DJ Moore, ich kann mich da nur vollständig anschließen an das, was du gesagt hast.
Gut, wen hast du noch auf dem Zettel?
Ja, ich hatte vorhin als zweiten einen Quarterback und jetzt habe ich wieder einen. Flo hatte ihn auch aufgeschrieben, Russell Wilson. Also jetzt komme ich wieder so ein bisschen, das soll kein Seahawks-Diss sein oder sowas, aber alles nachdem gut. Die Seahawks dann gegen die Broncos gewonnen hatten, habe ich mir gedacht, naja, woran lag es denn jetzt, an den Seahawks oder an den Broncos? Ja, und dann habe ich das 49er-Spiel gegen die Seahawks gesehen und dann wusste ich, okay, an den Seahawks wird es wahrscheinlich schon mal nicht gelegen haben. Und dann habe ich im Nachhinein ja das Broncos-Spiel, das lief ja gleichzeitig gesehen und damit war die Sache klar. Also ich finde, ja, da läuft es einfach überhaupt nicht. Also ich spare mir jetzt den Nachnamen, darum spreche ich ihn von Albert O. Hatte ich immer als meinen Late-Round-Tight-End in allen möglichen Redraft-Ligen, wo ich mir gesagt habe, gut, wenn du jetzt einen der Top 5 nicht bekommst, dann ist er derjenige, den du dir da holst. Und ja, den habe ich jetzt in keiner Liga mehr. Und weiß nicht, es ist halt aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem, keiner weiß richtig, woran das liegt. Man hat ja schon im letzten Seattle-Jahr ja schon Zweifel an Russell Wilson gehabt und da hat man sich dann auch gefragt, liegt das jetzt am Coaching oder liegt es an ihm oder im Playcalling, sagen wir mal, oder liegt es an ihm? Ja, und jetzt hat er diesen dicken Vertrag da in Denver unterschrieben und die Leistungen kommen nicht so richtig. Also damit hätte ich in dieser Form definitiv nicht gerechnet. Und er zieht natürlich dann auch Spieler dann runter. Sutton, das hat Flo in seinem Beitrag hier ja auch geschrieben, der ist natürlich die Nummer 1 Anspielstation und der liefert dann natürlich auch. Javonte Williams ist vernünftig eingesetzt, aber ja, wenn du dann so guckst, KJ Hamler und Jerry Jeudy, über die gesprochen wurde, ja, da ist dann überhaupt nichts. Oder halt Albert O, ne? Und das ärgert mich persönlich auch sehr, vielleicht eher, naja, nicht unbedingt nur für Redraft, aber auch für Dynasty. Ich habe in dieser Saison sehr, sehr viel Wert, an anderer Stelle habe ich es auch schon mal gesagt, auf Spieler gelegt aus der AFC West oder der NFC West, weil die beiden Divisions auch gegeneinander spielen und über 50% der Spiele oder beziehungsweise über 60% der Spiele mit mehr als 50 Punkten bewertet werden. Das heißt, es gibt da einiges an Shootouts und da habe ich eigentlich auch immer mit definitiv mit gerechnet, dass Denver da mitspielt bei diesen Shootouts. Aber das sieht eher nicht danach aus, als wäre das so.
Ja, absolut richtig, ne? Also ich bin auch, ich sag mal, geschockt. Ich bin da richtig geschockt drüber. Ich war auch eigentlich immer, und ich habe immer gedacht, auch es liegt auch mehr am Coaching, am Playcalling. Und also wenn ich mir das so angucke, was Russell Wilson teilweise spielt, dann muss ich sagen, vielleicht sind da nach der Saison einige Entschuldigungen an Pete Carroll fällig, ne? Ja. Vom Let Russ Cook Movement. Ne, also das hat eher so den Anschein, ich sag mal, früher als Kinder haben wir auch gekocht im Garten, haben dann im Eimer irgendwie Matsche und Blätter und allerhand da reingeschmissen. Und, genau. Und so sieht das eher aktuell aus, muss man sagen. Ja. Gut, Nathaniel Hackett hilft ihm auch nicht. Der wandelt irgendwie auf Freddy Kitchens Spuren, was Playcalling und Headcoaching-Duties so angeht. Ne? Das ist schon, also die Offense implodiert ja gewaltig. Also Judy hat sich jetzt auch noch verletzt im Houston-Spiel. Der hat sich irgendwie die Schulter zertrümmert. Mal gucken, wie lange der auch noch raus sind. Also denen gehen dazu auch noch die Waffen aus. Aber wenn dann irgendwie Andrew Beck der Titan ist, den du targetest, oder der Spieler ist, den du targetest, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob es dann nur an den Spielern liegt, die fehlen. Und also das ist echt gewaltig, was da abgeht. Und ja, im Prinzip, Cortland Sutton ist derjenige, wie Flo ja auch richtig gesagt hat, der liefert ab. Der sollte auch für Fantasy in Ordnung sein. Liefert bisher, hat noch keinen Touchdown gefangen. Mit zwei Touchdowns, ich habe gerade mal geguckt, mit zwei Touchdowns wäre er auch irgendwie ein Top-10-Receiver. Also das kommt im Prinzip, wie wir es ja auch erwartet hatten. Javonte Williams, ja, der bekommt auch eine größere Workload. Das sieht auch gut aus, aber der Rest, also forget it, ne? Das ist echt, also Albert Okwuegbunam habe ich auch ein bisschen höher gehabt, aber puh, ne, das ist echt scheußlich. Und ja, also da bin ich wirklich gespannt. Also ich habe ja vorhin gescherzt, dass Seattle da einen Top-5-Pick bekommen hat. Das glaube ich zwar nicht. Dafür werden sie zu gut sein. Dafür ist auch der, ich habe natürlich jetzt auch schon mal geguckt, dafür ist auch der Schedule zu einfach, ne? Also die werden halt einfach noch ein paar Spiele gewinnen, weil sie einfach schon das Talent haben. Aber das kann schon sehr, sehr enttäuschend sein. Das kann dann nachher so ausgehen mit dem Pick, wo wie der, den wir den Jets für Jamal Adams gegeben haben, wo auch keiner dachte, dass der recht früh sein wird und der dann auch letztlich der 10. Pick war. Und das also würde mich nicht wundern, wenn es nachher ein Top 10, Top 15 Pick ist, den Seattle da bekommen hat und Denver nach der Saison irgendwie vor einem Scherbenhaufen steht.
Ja, vollkommen richtig. Also ja, kann ich mich nur anschließen, habe ich deutlich, deutlich mehr erwartet. Ich habe jetzt gerade gelesen, wir nehmen ja Mittwochabend auf, wie immer, wie ihr immer aufnehmt. Ja. Jerry Jeudy ist auch nicht beim Training gewesen. Ja, darf man mal gucken, ob er dann am Wochenende überhaupt spielt gegen San Francisco.
Ja, wie gesagt, also wenn da mit der Schulter was Ernsthaftes ist, könnte das eng werden.
Ja, richtig.
So, dann kommen wir. Ja, jetzt habe ich noch hier so zwei Receiver stehen. Ich entscheide mich jetzt mal für Elijah Moore. Einfach jetzt, ne, Flo hat mir vorhin einen reingewürgt, dann muss ich ihm auch einen reinwürgen.
Sehr schön.
Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, Garrett Wilson, ich mochte ihn als Prospect. Ich hatte sehr viel Schiss vor der Situation bei den Jets, weil die Jets einfach Trash sind sie auch, aber der liefert ab. Der war auch bei meinen Risern, den haben wir jetzt gar nicht genannt und also ich glaube, den mochten wir alle auch hier ganz gerne so. Also jetzt als Riser, er hat einfach die Position als Wide Receiver 1 da direkt übernommen und ist da auch mit weitem Abstand der Target Leader unter den Receivern. Und Elijah Moore aktuell nur der Receiver mit dem dritthöchsten Target-Share. Und das ist schon wirklich bedenklich, wenn das auch noch in so einer Offense der Fall ist. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und da muss man schon mal schauen, ob man ihn vielleicht noch los wird. Vielleicht sagt jemand, nee, ich glaube aber an ihn. Ich glaube, es wird sich auch ein bisschen normalisieren. Das denke ich schon. Aber das ist schon nicht gut. Ne? Garrett Wilson ist der Receiver mit dem höheren Draftkapital. Den haben sie in der ersten Runde genommen. Corey Davis ist der Receiver, dem sie viel Geld bezahlt haben. Und die beiden stehen jetzt auf dem Feld. Ne? Das ist eben die Schwierigkeit. Oder werden getargetet, so muss ich sagen.
Ja, genau. Also sehe ich genauso. Auch bei ihm hat man sehr, sehr viel am Anfang der Saison damit gerechnet, dass er seinen Breakout haben wird und dass er sozusagen erstmal die Nummer 1 Rolle dann sozusagen einnehmen wird. Aber ja, die Realität sieht anders aus. Und wenn dann ein Braxton Berrios dann im Grunde fast mehr eingesetzt wird als er selbst, dann jetzt im letzten Spiel gegen Cleveland war das nicht der Fall. Aber wenn wir da mal aufs erste Spiel gucken, ja, dann muss einem das definitiv schon Sorgen machen. Und ja, kann ich mich nur anschließen, bin ich auch enttäuscht. Ich habe glücklicherweise meine Finger von ihm gelassen und wüsste keine Liga, in der ich ihn jetzt gerade habe. Aber ja, würde ich mir definitiv genau diese Sorgen machen und eigentlich versuchen, ihn ja auch schnellstmöglich loszuwerden. Aber die Frage ist, für welchen Preis kriegst du ihn los und akzeptierst du das dann für dich? Und dann bleibt im Grunde fast nur zu sagen, ich ziehe es jetzt durch und dann setze ich ihn auf die Bank und guck mal, was draus wird. Vielleicht kommt ja noch irgendein Trade zustande und in einem anderen Team leuchtet er dann auf einmal auf. Man weiß es nicht, aber zurzeit wird es sicherlich schwer sein, ihn loszuwerden.
Könnte sein. Da musst du wieder auch den Believer finden. Es gibt viele Leute, die Elijah Moore sehr gerne mögen. Und wird auch sicher Leute, die daran einfach glauben, dass er auch eine größere Rolle im Verlauf der Saison noch spielt. Und dann muss man sehen, ne, ob man dann vielleicht mit 2 Second-Round-Picks zufrieden ist. Ne? Da man sagt, okay, das ist der Preis, wo ich mich jetzt von ihm trenne. Oder ne, wenn das, also ich glaube, du wirst keinen First-Round-Pick für ihn bekommen. Da muss man schauen. Also, ja, dementsprechend, ja, ist wie gesagt, es ist eine Sache, ist eine Glaubensfrage, ob man dann irgendwo noch jemanden findet, der wirklich extrem an ihn glaubt.
Ja, genau, das dürfte schwierig werden. Mhm. Ja. Ja, soll ich den nächsten direkt machen?
Mach gerne.
Den würde ich vielleicht, also er wird, sei mal offiziell und auch von Flo als Faller gesehen. Mhm. Für mich persönlich nicht so, okay. Denn ich hatte diesen ganzen Hype, den er bekommen hatte in der Preseason und so weiter, sowieso schon nicht verstanden. Okay. Und da sprechen wir über Damien Pierce, der ja gar nicht so viel auf dem Platz steht, wie man das eigentlich erwartet hatte. 29% Snapshare im ersten Spiel, 62% dann immerhin gegen Denver. Ja, ist dann aber auch nur im Rushing Game eingesetzt worden, im Receiving Game, ja, jeweils einen Pass bekommen und auch gefangen. Yards waren 6 und 8, okay. Aber ja, ich sag mal so, da, wenn man zumindest jetzt in Redraft mal auf die Waiver Wire guckt, dann wird da Rex Burkhardt gerade gedraftet oder beziehungsweise vom Waiver Wire geholt. Und auch wenn er jetzt dann gegen Denver wieder nicht das starke Spiel hatte, aber von Damien Pierce haben sich viele Leute viel, viel mehr erwartet. Ich persönlich bin immer davon ausgegangen, dass dass die Texans insgesamt in sehr, sehr vielen Spielen zurückliegen werden und dementsprechend die Running Backs sowieso nicht so richtig viel Workload sehen. Ja, das hat sich so ein bisschen bewahrheitet, wie ich finde. Und deshalb sehe ich ihn zwar aus meiner Sicht auf dem Level in Anführungszeichen, wo er hingehört, aber mit dem ganzen Hype auf der Offseason muss man ihn wohl insgesamt als Faller bezeichnen.
Also ja, Faller ist er im Konsens auf jeden Fall. Das muss man so sagen. Ich bin ja bei Rookies, muss man sagen, man muss immer vorsichtig sein. Er hat seine Snapshare einfach vom ersten zum zweiten Spiel verdoppelt. Das ist einfach, klar, wenn du nicht an Damien Pierce glaubst, in dem Team hattest, dann hast du ihn vor der Saison verkauft. Das, also musst du gemacht haben. Wenn du jetzt mach nicht den Fehler und glaub jetzt irgendwie, er hat jetzt nicht so gut produziert, jetzt verkaufe ich ihn, weil jetzt kannst du ihn gar nicht mehr verkaufen, jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt. Ich glaube schon, dass Damien Pierce irgendwo bis Woche 5 da der klare Leadback ist und ja, ich glaube auch einfach, dass dann auch die Production kommt. Wie gut das in Houston sein wird, muss man sehen. Also das war ja von Anfang an immer der Fall. Aber wir haben da auch einen James Robinson produzieren sehen in einem schlechten Team. Also dementsprechend, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie Running Back 1 overall Upside hat, die ganze Geschichte. Aber ich glaube, Es war natürlich in die eine Richtung der Ausschlag zu groß, und aber der ist jetzt auch in die andere zu groß. Also ich glaube einfach ein bisschen weniger Reaktion in beide Richtungen täte dem Ganzen gut. Und ja. ich glaube, dann wären wir irgendwo bei der Wahrheit bei Damien Pierce. Also ja, Tage sind einfach nicht so üppig da, ne, in Houston.
Nee, genau. Und wenn man das mal vergleicht, natürlich die Anzahl der Snaps, die hat er verdoppelt, also die prozentualen Anteile. Aber von den Rushing Attempts sind es auch nur 4 mehr geworden, ne, trotz entsprechend hoher Zahlen. Und das spiegelt dann ja gerade die Situation halt wieder, dass Houston, dass er zwar dann im Zweifel als Blocker auf dem Platz steht, aber es wird halt hauptsächlich geworfen. Ne? Und das macht mir bei ihm halt, sag mal, grundsätzlich die Sorgen. Ja.
Gut. Ich glaube, wenn wir jetzt auf die nächsten 3 Partien gucken, dann haben wir Spiele, die selbst für Houston, also 2 der 3 Spiele, die selbst für Houston nicht unbedingt mit einem negativen Gamescript, also dass sie zurückliegen, der Fall, sie haben ja auch nicht gegen Denver eigentlich auch nicht zurückgelegen, ne? Das muss man auch sagen. Die haben, die lagen ja über weite Teile tatsächlich auch vorne. Ja, also das will ich nochmal sehen. Ich würde wirklich jetzt, und sie haben ja schon in Woche 6 die Bye-Week, habe ich gerade gesehen, das ist ja schon echt früh. Also ich würde jetzt echt die nächsten 3 Spiele mir mal angucken, besonders die 2 gegen Chicago und Jacksonville, die durchaus interessant sein könnten und noch mehr über die Rolle verraten könnten. Also das würde ich auf jeden Fall abwarten. Wenn ich ihn jetzt im Team habe, dann halte ich ihn einfach über diesen Stretch auf jeden Fall. Und er hat halt auch noch keinen Touchdown gemacht, und ich glaube schon, dass in der Rolle auf jeden Fall noch der andere Touchdown dazukommen wird und wir da noch eine Regression auch in die Richtung sehen werden. Also mal abwarten. Wie gesagt, ich glaube einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, die Ausschläge waren in beide Richtungen zu krass.
Ja, da bin ich ganz bei dir, aber das ist natürlich, man bewertet es jetzt nach 2 Spielen, das muss man natürlich auch sehen. Man sagt immer, keine Week 1 Overreactions, in 2 sollte man das natürlich auch nicht machen, ne, sondern man muss sich das schon ein bisschen angucken, aber ja, wenn man halt jetzt den Blick in diesem Moment darauf wirft, dann ja,
natürlich.
Dann sieht das so aus.
Es ist eben auch immer eine Sache von Touchdowns, ne? Punkte sind auch immer eng verknüpft mit Touchdowns. Und wenn wir dann darüber reden, ich sag mal beispielsweise, warum wir jetzt auch nicht über einen Jahan Dotson gesprochen haben, beispielsweise, der durchaus auch einen Punkt hätte, dafür Riser zu sein, auch allein was die Punkte betrifft, ne? Aber für mich auch ein gutes Beispiel eigentlich. Der hatte keine große Target-Share, aber hat halt in den ersten 2 Wochen 3 Touchdowns gefangen. Das wird über die Saison höchstwahrscheinlich nicht so bleiben. Und hätte Damien Pierce jetzt in seinen ersten 2 Spielen 3 Touchdowns gemacht, einfach nur um dieses Beispiel mal zu bringen, dann würden wir hier ganz anders reden. Dann wäre wahrscheinlich der Hype trotzdem riesig, wenn er jetzt im letzten Spiel, sagen wir mal, er hätte da einfach 3 Touchdowns vielleicht sogar in dem Spiel gemacht. Worüber würden wir dann reden? Ne? Dann würden wir sicherlich nicht über ihn als Faller reden. Und das ist immer so ein bisschen, wo man vorsichtig sein muss und allgemein auch, ich würde auch allgemein bei Rookies vor allem mit Victory Labs an diesem Zeitpunkt sehr vorsichtig sein, mit Overreaction sehr vorsichtig sein. So, wir haben es, wie wurde Jonathan Taylor verteufelt in den ersten Wochen seiner Rookie-Saison? Und ich glaube, das sollte uns allen irgendwie eine Lehre sein. Und dieses Beispiel ist natürlich jetzt sicherlich eins der krassesten. Aber ne, man muss einfach abwarten können, man muss einfach sehen können. Und gerade bei Rookies wirklich abwarten. Bei gestandenen Spielern sehe ich das alles ein bisschen anders. Da kann man durchaus schon mal in Woche 2 oder 3 dann oder 4 dann mal so sagen, okay, sieht scheiße aus. Aber wie gesagt, gerade bei Rookies muss man einfach abwarten. Na, deswegen auch ist auch hier, wie ich finde, völlig zu Recht auch kein Breece Hall in der Faller-Seite. Da, ich habe ja, also da glaube ich, gäbe es genug, die da für sprechen. Da muss man einfach abwarten. Man muss da einfach abwarten. Das sage ich auch nochmal für alle. Tradet diese Spieler, die ihr dann vielleicht auch hochgedraftet habt, wie ein Hall oder sowas, nicht weg, ne, sondern wartet jetzt einfach ab. Das ist wirklich der Zeitpunkt. Hättet ihr ihn wegtraden wollen, hättet ihr es bitte im Rookie-Draft gemacht. Da war er am teuersten. Und jetzt ist er wahrscheinlich am billigsten.
Ja, vollkommen richtig. So ist es. Und es ist ja immerhin auch noch Dynasty. Und du draftest ja den Spieler auch nicht, dass er von Anfang an 100% Leistung bringen soll, sondern es sind ja nun mal auch die Rookies. Und wer von denen erwartet, dass die in ihrer ersten Saison Running Back 1 sind, dann sind die Erwartungen doch deutlich zu hoch gewesen, würde ich sagen.
Ja, gut, also bei Running Backs kann man schon noch ein bisschen anders rangehen, finde ich. Also da erwarten wir schon frühe Produktion auch, aber natürlich, aber da auch nicht ab Saisonspiel 1. Also ich würde da immer dann noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Das haben wir zu oft einfach gesehen. Coaches sind ja anders als wir denken. Wir sehen Breece Hall, wir sehen Michael Carter, wenn der fairerweise gar nicht so einen schlechten Job macht. Das muss man ja auch an der Stelle nochmal sagen. Aber wir sehen alles okay. Das ist das größere Talent. Das ist einfach von der Size her einfach auch, und das ist auch insgesamt wahrscheinlich einfach der bessere Running Back. Aber der Coach hat ja auch einen Locker-Room, wo er nicht einfach sagen kann, okay, wir tauschen jetzt einfach, weil das jetzt hier wahrscheinlich der bessere Spieler ist, wir tauschen den jetzt einfach aus. So funktioniert ja das echte Leben dann nicht. Ne? Das ist immer so, da spielen ja andere Faktoren auch eine Rolle und dementsprechend, ja, man muss da einfach ein bisschen geduldig sein, was wir oft als Fantasy-Spieler nicht sind. Nehme ich mich selber nicht von aus.
Da hast du vollkommen recht. Das geht mir genauso.
Gut, dann würde ich noch einen Kandidaten nennen und stellvertretend wahrscheinlich für seine ganze Offense. Und das ist Darnell Mooney von den Bears. Und da muss ich sagen, hätte ich selber einfach auch mehr erwartet, als wir da jetzt gesehen haben. Also Mooney war ja letztes Jahr echt völlig okay, aber er zeigt eindrucksvoll, dass er nur eine Nummer 2 ist. Und keine, also und eine 1 neben sich braucht. Also es ist, ich sag mal, die Bears Offense ist ja eine komplett Implosion. Das ist ja, hat ja mit einer Passing Offense rein gar nichts zu tun. Und deshalb sind alle Pass-Catching-Options da tot. Ne? Also Cole Kmet und Darnell Mooney hatte ich gedacht, werden zumindest solide sein. Nein, ist nicht der Fall. Und da muss man ganz ehrlich sagen, für Dynasty, wenn man sie irgendwie, weil es auch beides keine Spieler sind, die jetzt High-High-Level-Talent sind, sondern wenn ich sie irgendwie loswerde, dann weg damit. Und ich auch Montgomery, Khalil Herbert ist okay, ne, weil der nicht viel kostet, aber sonst, also und Justin Fields, okay, das ist steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt, da muss man die Saison vielleicht einfach abschreiben und mal abwarten, was da passiert, aber also das ist wirklich, also es ist eigentlich eine Vollkatastrophe, kann man vielleicht so einfach am besten sagen.
Ja, das ist, glaube ich, so das ganze Team irgendwie gefühlt, ne? Also klar, man ist dann mit diesem Sieg da gegen die 49ers da irgendwie gestartet, der aus meiner Sicht natürlich einmal Regen soll aus 49ers Sicht keine Entschuldigung sein. Es war eher eine Einstellungsfrage aus meiner Sicht, dass man da relativ früh gedacht hat, okay, wir haben sie in der Tasche und dann lässt man einen Dante Pettis, der ja immer einen Platz in meinem Herzen hat als ehemaliger 49ers. Ich mag ihn als Menschen unheimlich gerne. Habe ich mich sogar für ihn gefreut. Aber dass man ihn da jetzt wirklich so völlig vergisst und ja, dann sieht der Rekord, klar, wir sind nach Spieltag 2, ne? Dann sieht der Rekord aber auch deutlich besser aus, als er sein sollte. Und ja, ich hätte mir von Mooney tatsächlich auch deutlich mehr erwartet. Er wurde mir relativ, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, dass er mir in 2 oder 3 Drafts, Redraft allerdings, gesniped wurde. Im Nachhinein sage ich vielen Dank.
Ja, kann man wohl so sagen. Nee, ich habe auch tatsächlich irgendwie wenig Daniel Mooney Shares. Ich habe da auch in der Offseason ein paar ganz gut verkaufen können, weil ich einfach, also bei ihm jetzt nie an das Wide Receiver 1 Ceiling oder so geglaubt habe. Das okay, aber ich hätte auch schon, also ich hätte ihn schon auf jeden Fall höher gehabt. Und da haben wir auch hier im Podcast schon mal drüber geredet gehabt, glaube ich, in der Wide Receiver Ranking Folge. Aber ja, völlige Enttäuschung und wie gesagt, da will ich mit dieser ganzen Offense im Prinzip nichts zu tun haben, mit der kleinen Ausnahme Justin Fields und ja, sonst eigentlich alles, was man da irgendwie noch zu einem soliden Preis loswerden kann, do it.
Ja, definitiv.
Gut, hast du noch einen Kandidaten? Oder?
Nein, also eigentlich, klar, es gibt immer noch den einen oder anderen Spieler, wo man sich ja jetzt nicht so, was man jetzt nicht so erwartet hat, dass es jetzt wirklich so läuft, wie es jetzt gerade läuft, wo man ein bisschen mehr erwartet hat, aber weiß ich, werden wir noch über zig Spieler sprechen können,
ja,
im
natürlich.
Grunde, aber ich glaube, es sind jetzt nicht so, ist jetzt nicht so diese große Range, wo du jetzt sagst, ich habe hier den besten Tight End der Liga, der spielt jetzt auf einmal nur wie so ein wie der 30. beste Tight End oder sowas. Also ja, es gibt so ein paar Abweichungen von, das hatte Flo beispielsweise ja auch geschrieben, von Derek Carr hatte man beispielsweise mehr erwartet, aber das ist jetzt für mich noch ein Level, wo ich sagen muss, da gerate ich jetzt noch nicht in Panik.
Nein, auch da muss man sagen, so bei solchen Sachen, wo man es auch ein bisschen herleiten kann, dass, ich sag mal, K hat einen neuen Wide Receiver 1, K hat einen neuen Head Coach und Offensive Coordinator, muss man schon sehen, ne? Also auch das vielleicht nochmal zur Ehrenrettung bei Russell Wilson gesagt, ne? Das sah schon grausig aus, aber es sind halt auch die ersten beiden Spiele für ein neues Team mit einem neuen Head Coach, einem Rookie Head Coach und so. Also bei solchen Teams, man kann ja irgendwo schon noch eine Begründung finden und ja, mal abwarten. Es sind jetzt die ersten Eindrücke und dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt.
Vollkommen richtig, so ist es.
Ja, Michael, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass du eingesprungen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, dann hören wir, also liebe Hörer und ich hoffe du uns auch, in zwei Wochen wieder. Ne? Dann sind wir wieder in der normalen Besetzung und ich hoffe, ihr haltet das noch aus und ja, vielen Dank und einen schönen Abend dir noch.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht, danke für die Einladung und ich war grundlos nervös, es ist ja alles ganz gut gelaufen, finde ich.
Perfekt, Michael, kein...
Super.
Wie ein Profi.
Ach, danke.
Alles klar. Okay, ciao.
Tschüss.